Hallo, wir sind Belinda und Tizian und wir sind in den letzten 3 Jahren über 40.000 Kilometer von Karlsruhe nach Indonesien geradelt und in den letzten knapp 2 Wochen von der Stadt Yogyakarta in Zentral-Java eben jetzt hier nach Bali. Und vielleicht, Belinda, willst du mal kurz beschreiben, wie der Ort hier so aussieht, an dem wir jetzt diese Episode hier aufnehmen werden, größtenteils.
Ja, es ist im Prinzip mitten in so einem kleinen Dorf, beziehungsweise in der Natur, bei so einer Familie eben. Die haben hier im oberen Stockwerk eines ihrer Häuser so eine Art Holzbungalow obendrauf mit spitzem Dach. Und da ist unser Zimmerchen drin, haben so einen kleinen Balkon davor. Und da sieht man eben raus auf die Bananenbäume, die daneben stehen, und ein paar Kokospalmen und eine Wiese, wo ab und zu Hühner drüber latschen. Alles ein bisschen rustikal eingerichtet.
Ja, das ganze Ding ist aus Holz, oder? Die Nachttische sind aus Holz, das Bettgestell ist aus Holz, Tische, Stühle ist aus Holz, da die, sag ich mal, Leiter, wo jetzt die nassen Handtücher drüber hängen, ist aus Holz und das ganze Haus, also der Boden ist aus Holz, die Wände sind aus Holz, die Türen sind also alles aus so, ja, jetzt nicht schwarzem Holz, aber schon relativ dunklem Holz, und man kann jetzt quasi hier durch unser Zimmer durchgucken auf die andere Seite, da ist auch quasi eine Tür, da ist auch nochmal sowas wie ein Balkon, aber nicht so schön wie hier vorne. Und da sehe ich dann quasi jetzt durch das Zimmer durch, auch auf die andere Seite sehe ich rechts die Toilette noch, die ist da auch dann noch neben dem Balkon auf der anderen Seite, und dann da die Bananenblätter auch auf der anderen Seite vom Häuschen. Also ist auf jeden Fall schon ganz schön, wir sind ja auch die einzigen Gäste, also ich meine irgendwo gelesen zu haben, es gibt hier noch irgendwo ein anderes Zimmer, aber ich wüsste gar nicht wo. Wir haben jedenfalls das Schönste, da bin ich einigermaßen von überzeugt, hier im ersten Stock mit Balkon und ja, mitten im Grünen hier auf Bali eben. Auf jeden Fall ein schöner Ort, um eine Podcast-Episode aufzunehmen, nämlich jetzt eben hier ja die 2. Indonesien-Episode. In der letzten Episode haben wir ja bereits über die Fähre von Batam nach Jakarta gesprochen und über unsere Erlebnisse auf West Java, also quasi zwischen Jakarta und Yogyakarta. Jetzt in dieser Episode geht es also entsprechend um Ost Java und um Bali. Wir werden in dieser Episode einige Dinge, die wir in der letzten Episode schon kurz erwähnt haben, auch nochmal aufgreifen und ein bisschen präzisieren und ausführen, einfach weil wir jetzt halt in den letzten Tagen und Wochen seit der letzten Episode gemerkt haben, ah Mist, da hätten wir vielleicht mal noch ein bisschen mehr dazu erzählen und sagen können. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu repetitiv, aber ja, wie gesagt, uns einfach aufgefallen, dass da zu manchen Dingen einfach noch mehr Details gibt, die man sagen sollte, und das werden wir jetzt einfach zwischendurch hier in dieser Episode immer mal wieder an den passenden Stellen einfügen. Wundert euch jedenfalls mal nicht, wenn ihr hier in der Episode ab und zu mal ein Déjà-vu haben solltet und gedacht habt, hey, irgendwie sowas habe ich doch schon mal gehört von euch.
Aber bevor wir jetzt in unsere Erlebnisse eintauchen, gibt es noch ein bisschen Hintergrund zu Indonesien. In der letzten Episode hatten wir eigentlich geplant, das schon zu machen. Die war aber dann doch ein bisschen zu voll bzw. zu lang und es hat nicht mehr so richtig reingepasst. Deswegen holen wir das jetzt nach. Insbesondere gibt es auch eine geografische Übersicht über die ganzen Inseln hier, für die jetzt keine Karte zur Hand haben. Und das ist insbesondere auch womöglich hilfreich, um zu verstehen, was wir noch so erzählen werden.
Fangen wir vielleicht mal mit einem kleinen geografischen Überblick an über Indonesien. Indonesien ist ja recht groß und unzusammenhängend, ein bisschen unübersichtlich vielleicht auch. Also es besteht aus über 6.000 bewohnten Inseln alleine. Wenn man noch die unbewohnten dazu nimmt, wird es unzählbar. Die 4 größten Inseln von Indonesien sind Sumatra ganz im Westen, Borneo im Norden oder in der Mitte und dann östlich von Borneo Sulawesi, also Sumatra, Borneo, Sulawesi. Außerdem dann noch weiter im Fernen Osten noch die 4. Insel Neuguinea, wobei von Neuguinea ja nur quasi die Westhälfte zu Indonesien gehört und die Osthälfte zum unabhängigen Land Papua-Neuguinea. Keine von diesen 4 größten Inseln, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Neuguinea, werden wir allerdings bereisen nach aktuellem Plan. Wir sind ja vom kleinen Zwischenstopp auf dieser kleinen Mini-Insel Batam abgesehen, die auch schon zu Indonesien gehört, aber die quasi direkt vor Singapur im Meer liegt. Abgesehen von diesem Zwischenstopp sind wir mehr oder weniger direkt mit der Fähre von Singapur direkt auf die Insel Java gefahren. Java ist die fünftgrößte Insel Indonesiens und mit Abstand die bevölkerungsreichste. Also hier liegt auch die Hauptstadt Jakarta und zwar ziemlich im Nordwesten der Insel Java. Und in Jakarta sind wir dann auch mit der Fähre von Singapur bzw. von Batam aus angekommen. Java hat so grob die Form von einem ziemlich lang in Ost-West-Richtung gestreckten Rechtecks. Und östlich von diesem Rechteck, da schließen sich dann noch eine ganze Kette von weiteren mittelgroßen Inseln an, sage ich mal. Also direkt östlich von Java liegt die berühmte Touristenhochburg Bali. Und dann kommen die Inseln Lombok, Sumbawa und Flores, wirklich aufgereiht wie Perlen an der Kette. Und dann südlich von Flores liegen dann noch zwei Inseln, nämlich zum einen Sumba im Westen und Timor im Osten. Und noch weiter östlich von dieser Kette käme dann irgendwann eben Neuguinea. Die Bevölkerungsdichte, die nimmt dabei von Java ausgehend in Richtung Osten von Insel zu Insel im Prinzip immer weiter ab. Also Java hat noch fünfmal so viele Einwohner pro Quadratkilometer wie Deutschland, ist also fünfmal so dicht besiedelt wie Deutschland. Timor dann ist tatsächlich nur noch halb so dicht besiedelt wie Deutschland. Also tatsächlich beträgt der Faktor zwischen Timor und Java, was die Bevölkerungsdichte angeht, mehr als 10. Also Java ist mehr als 10-mal so dicht besiedelt wie Timor. Übrigens, eine Insel, beziehungsweise eigentlich eher eine Inselgruppe, die zu Indonesien gehört, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, einfach weil die sehr berühmt sind aufgrund ihrer Kolonialgeschichte. Dort werden sie häufig als Gewürzinseln bezeichnet oder eben auch unter ihrem heutigen offiziellen Namen, sage ich mal, die Molukken. Gewürzinseln sind die Molukken. Und das ist so eine Gruppe aus mittelgroßen und kleineren Inseln, die noch nordöstlich dieser Inselkette Java, Bali, Lombok, Sumba, Flores liegt. Also man könnte auch sagen zwischen Sulawesi und Neuguinea. Und nur dort, auf diesen verstreuten Inseln da mitten in Indonesien, mitten im Meer, zwischen den ganzen größeren Inseln und der Inselkette, nur dort wuchsen ursprünglich die so begehrten Muskatnüsse und Gewürznelken, auf die die Kolonialmächte so scharf waren. Soweit ich das beurteilen kann, ja, liegen diese Inseln heute nicht nur relativ abgeschieden im Meer, abseits der großen indonesischen Inseln, sondern auch ein bisschen abseits von den üblichen Touristenströmen, auch abseits der typischen Radreiserouten. Also ja, sollten wir eines Tages in unserem Leben nochmal nach Indonesien zurückkommen, dann wären die Inseln vielleicht eine Möglichkeit, um in Sachen Abgeschiedenheit, untouristische Gegenden, unausgetretene Pfade und Abenteuer oder so noch eins draufzusetzen. Ja, also das waren jetzt ziemlich viele Inselnamen. Weiß nicht, ob ihr die euch alle merken konntet. Vielleicht wiederholen wir sie nochmal kurz für den besseren Überblick und dass man nicht völlig durcheinander kommt. Also die großen Inseln sind von West nach Ost, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Neuguinea. Zwischen Sulawesi und Neuguinea liegen dann noch die Molukken. Und südlich von diesen großen Inseln, südlich von alledem, da streckt sich dann eine lange Kette aus mittelgroßen Inseln von West nach Ost. Und die Kette besteht eben aus Java, Bali, Lombok, Sumbawa und Flores, so vielleicht südlich davon dann, also südlich von Flores noch Sumba und Timor. So, alle gemerkt? Könnte man im Prinzip so ein Ich packe meinen Koffer-Spiel draus machen, oder? Immer schön die Inseln in der richtigen Reihenfolge von Nordwest nach Südost aufzählen. Naja, gut. So viel zur allgemeinen Geografie. Als wir zuletzt über die Geschichte Malaysias gesprochen haben, da hatten wir erstmal über die Volksgruppe der Malaien gesprochen und über deren Sprache. In Malaysia wird Malaysisch gesprochen, das man auch Bahasa Malaysia nennt. Und wir hatten damals schon gesagt, dass Bahasa Indonesia, also quasi die indonesische Sprache, mit dem Malaysischen sehr eng verwandt ist. Und man fasst eben das Malaysische und das Indonesische auch unter dem Überbegriff der malaiischen Sprachen zusammen. Also nicht unter der malaysischen Sprache, sondern der malaiischen Sprache. Unterschied. Sprecher von Bahasa Malaysia und Bahasa Indonesia, die verstehen sich gegenseitig weitgehend, mit der Ausnahme vielleicht von eben in jüngerer Zeit neu eingeführten Wörtern. denn die kamen eben im malaysischen Malayisch, vor allem aus der englischen Sprache, und im indonesischen Malayisch, aber aus dem niederländischen. Und das hatten wir damals auch schon so im Prinzip gesagt in der Episode 80. Aber vielleicht noch kurz zwei Beispiele. Wikipedia nennt hier nämlich zwei recht anschauliche Beispiele. Das eine ist das Wort für Taxi. Im Malaysischen schreibt man das nämlich T-E-K-S-I, also Taxi. Im Prinzip also genau so, wie man es halt im Englischen aussprechen würde, Taxi. Im Indonesischen schreibt man aber T-A-K-S-I, also wie man es im Niederländischen aussprechen würde, Taxi. Noch klarer wird der Unterschied vielleicht bei dem, ja, immer wieder als quasi schon klassischerweise herangezogenen Wort, um da so ein Beispiel zu machen, für das Wort Auspuff. Im Malaysischen heißt Auspuff Exhaust, abgeleitet vom Englischen Exhaust, und im Indonesischen heißt es Knallpott. Das klingt schon sehr niederländisch, Knallpott. Ja, diese malaysische Sprache namens Bahasa Indonesia, die eben auch einfach Indonesisch genannt wird, die ist in Indonesien die offizielle Landessprache. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ah super, dann ist es ja relativ einfach mit den Volksgruppen da in Malaysia und Indonesien. Also im Prinzip gehören die ethnisch mehr oder weniger alle zu den Malaien. Die sprechen ja auch die mehr oder weniger selbe Sprache. Die einen halt eher so den malaysischen Dialekt und die anderen den indonesischen Dialekt. Aber im Prinzip ist das alles relativ übersichtlich. Aber als ich dann ein bisschen weitergelesen habe, hat sich leider herausgestellt, ganz so einfach ist es doch nicht. Eher im Gegenteil. Denn tatsächlich sprechen nicht sehr viele Indonesier Bahasa Indonesia als Muttersprache. Die verbreitetste Muttersprache in Indonesien ist Javanisch. Danach kommt Sundanesisch. Und tatsächlich würden nicht mal die Malaien in Indonesien, also die malaiische Minderheit in Indonesien, die ethnischen Malaien, die in Indonesien leben, nicht mal die würden wahrscheinlich Bahasa Indonesia als ihre Muttersprache bezeichnen, obwohl die ja auf dem Malaiischen beruht. Aber die Malaien, die in Indonesien leben, die sprechen halt eigene Dialekte des Malaiischen, die sich eigentlich dann wieder von Bahasa Indonesia leicht unterscheiden. Das heißt, die würden auch nicht sagen, ich spreche Bahasa Indonesia als Muttersprache, sondern halt meinen malaiischen Dialekt mit dem Namen XY. Als Bahasa Indonesia eingeführt wurde, hat es also eigentlich gar keine Muttersprachler. Es ist eigentlich eine Plansprache, die allerdings halt sehr stark auf der Sprache der Malaien basierte. Eingeführt wurde Bahasa Indonesia in den 1920er Jahren, und zwar gemeinsam von nationalistischen Gruppen und intellektuellen Jugendgruppen, also sowas wie Studenten im Prinzip. Diese Gruppierungen, die bekämpften den Kolonialismus und strebten einen unabhängigen indonesischen Nationalstaat an. Und dafür kreierten sie quasi auch aus dem Nichts, wenn man so möchte, mehr oder weniger eine nationale Sprache. Und obwohl Malaiisch nur von sehr wenigen Menschen in Indonesien als Muttersprache gesprochen wird, nämlich eben nur von den Malaien, und das ist halt eine kleine Minderheit, trotzdem haben sie ihre Nationalsprache eben nicht auf dem eigentlich viel verbreiteteren Javanisch oder Sundanesisch aufgebaut, sondern eben auf dem Malaiischen. Und das hatte verschiedene Gründe. Also zum einen war Malaiisch bereits als Handelssprache relativ verbreitet, weil, naja, Malaysia war halt auch damals, haben wir ja gesagt, schon ein wichtiger Handelspunkt, Handelsknotenpunkt, und deswegen wurde halt viel des Handels auch teilweise schon auf Malaiisch abgewickelt. Das heißt, wenn auch nur sehr wenige das Malaiische als Muttersprache hatten, gab es halt wohl doch relativ viele, die Händler, die sich halt darin verständigen konnten. Außerdem gilt Malaiisch auch als deutlich einfacher zu erlernen als zum Beispiel Javanisch. Und zudem hat man halt quasi damit auch keine der dominierenden Ethnien, zahlenmäßig dominierenden Ethnien, bevorzugt bei der Sprachauswahl. Also die Malaien, die machen heute nur unter 5% der Bevölkerung in Indonesien aus. Also von dominant kann da keine Rede sein. Und wenn man jetzt halt Javanisch als Nationalsprache genommen hätte, dann hätten sich halt vielleicht die Sundanesen eher auf den Schlips getreten gefühlt. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens 1945 hat man dann Bahasa Indonesia auch zur offiziellen Amtssprache gemacht. Und das bedeutet, dass bis heute alle Zeitungen, Radio- und Fernsehsendungen in Indonesien zwingend in dieser Sprache erscheinen müssen. Also es gibt keine Zeitungen in Indonesien, die auf irgendeiner Regionalsprache von irgendeiner ethnischen Minderheit oder so erscheint. Aber damit hat man halt erreicht, dass heute 97% der Indonesier Bahasa Indonesia fließend sprechen, obwohl es für die allermeisten weiterhin im Prinzip nicht die Muttersprache, sondern nur die Zweitsprache ist. So, das war jetzt schon ein bisschen Geschichte, aber springen wir vielleicht in der Geschichte nochmal ein Stück zurück. Die frühe Geschichte von Indonesien ist letztlich ja, relativ ähnlich wie die von Malaysia. Also auch Indonesien lag so ein bisschen im Bereich der Handelsrouten zwischen Indien und China. Und so breitete sich dann auch in Indonesien so zwischen den Jahren 500 und 1500 hinduistische und buddhistische Glaubensvorstellungen aus, bis dann ab dem 15. Jahrhundert vermehrt arabische Händler bis nach Indonesien vordrangen und dann den Islam einführten. Dann kamen dann irgendwann die Portugiesen und übernahmen die Kontrolle über den Gewürzhandel in der Region, soweit es das jedenfalls in dieser Grobheit ja auch quasi fast eins zu eins noch die gleiche Geschichte wie bei Malaysia. Aber nach der rund 100-jährigen Dominanz Portugals waren es dann eben bei Indonesien weniger die Briten, sondern vielmehr die Niederländer, die dann die Kolonie quasi den Portugiesen abspenstig machten. Und das war dann so ab 1600 entsprechend. Ähnlich wie bei den Briten in Malaysia wirkte der niederländische Staat zunächst nur indirekt über die Vereinigte Niederländische Ostindien-Kompanie. Die Kompanie, die gründete auf der Insel Java dann auch die Stadt Batavia als ihren Hauptsitz, und Batavia entspricht heute der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Von Batavia aus, beziehungsweise von Java aus, brachte die Niederländische Ostindien-Kompanie dann nach und nach weitere Gebiete des heutigen Indonesiens unter ihre Kontrolle. Natürlich nicht zuletzt gewaltsam in Kriegen gegen lokale Fürsten und Königreiche. Im 18. Jahrhundert übernahm dann die niederländische Regierung auch formal die Verwaltungshoheit, das heißt, die Niederländische Ostindien-Kompanie wurde aufgelöst und stattdessen wurde quasi auch formal die Kolonie Niederländisch-Indien gegründet mit dem König der Niederlande als formelles Staatsoberhaupt. Und es blieb dann im Prinzip auch so bis zum Zweiten Weltkrieg. Also Indonesien wurde, wie alles in Südostasien im Zweiten Weltkrieg, dann auch von Japan besetzt. Nachdem die Japaner dann kapituliert haben, haben dann die Niederländer versucht, die Herrschaft wieder zu übernehmen. Auch das ist im Prinzip was sich durch ganz Südostasien durchzieht. Allerdings haben sich die Indonesier dann im Guerillakrieg geübt und letztlich hat auch die internationale Diplomatie erkennen lassen, dass sich halt die Zeit des Kolonialismus nun langsam dem Ende entgegenneigte. Also zum Beispiel machten halt die USA diplomatisch Druck, dass die Niederländer doch die Indonesier in die Unabhängigkeit entlassen sollten. Und letztlich haben sie sich damit dann auch durchgesetzt. Also die Niederländer haben dann in den Indonesien gezwungenermaßen auf diplomatischen Druck der Weltgemeinschaft hin und der USA hin halt fallen gelassen oder in die Freiheit gelassen. Heute ist Indonesien eine Präsidialrepublik, also eine Demokratie. Und im Demokratieindex liegt sie so auf einem ähnlichen Niveau wie zum Beispiel Bulgarien oder Ungarn. Als wir über die indonesische Sprache gesprochen haben, da haben wir ja im Prinzip schon gesehen, Indonesien ist ein Vielvölkerstaat. Also wir haben die Malaien, wir haben die Javaner, wir haben die Sundanesen angesprochen. Die Malaien, die leben vor allem auf Sumatra und Borneo. Die Javaner leben im zentralen und östlichen Java und die Sundanesen im südwestlichen Java. Aber über diese drei Ethnien hinaus gibt es noch hunderte weitere. Also alleine ungefähr 2 Dutzend auf Sumatra, mehr als 1 Dutzend auf Borneo, neben Javanern und Sundanesen noch mindestens 4 weitere auf Java und von den ganzen anderen kleineren Inseln ganz zu schweigen. Also es gibt kaum eine Insel, wo nur eine Ethnie alleine mehr oder weniger drauf lebt. Indonesien hat insgesamt 285 Millionen Einwohner und ist damit nach Indien, China und den USA das 4. einwohnerreichste Land der Welt. Bezüglich der Religion gibt es in Indonesien eine Besonderheit, und zwar muss sich jeder Bürger zu einer von 5 Religionen bekennen. Und zwar können sie wählen aus Islam, Christentum, Buddhismus, Hinduismus oder Konfuzianismus. Das bedeutet natürlich auch, dass es keine allgemeine universelle Religionsfreiheit in Indonesien gibt. Das ist natürlich schon eine starke Einschränkung, dass man halt sich von diesen fünf bedienen muss. Was haben jetzt die Leute gewählt? Also die große Mehrheit, 87% der Bevölkerung sind Muslime. Allerdings gibt es tatsächlich relativ signifikante Unterschiede von Insel zu Insel. Also zum Beispiel ist Java überwiegend muslimisch, Bali hingegen dann ziemlich hinduistisch. Lombok und Sumbawa sind wieder muslimisch, Flores hingegen christlich, und zwar überwiegend katholisch. Und im indonesischen Teil der Insel Timor ist das protestantische Christentum dominant. Also es ist wirklich so, wenn man da von Insel zu Insel geht, wechselt quasi immer die religiöse Dominanz. Wenn wir also nicht nur auf Java bleiben, dürfte da doch ein bisschen Abwechslung gegeben sein.
Ja, auf der Westseite von Java, also zwischen Jakarta und Yogyakarta, haben wir uns ja aufgeteilt gehabt und sind in Yogyakarta dann wieder vereint gewesen, in Zentral-Java. Tatsächlich später, als wir schon weg waren, haben wir noch erfahren, dass Yogyakarta eine recht schöne Altstadt haben soll. Leider haben wir die nicht gesehen, obwohl ich einmal quer durch die Stadt gelaufen bin und Tizian quer durch die Stadt gefahren ist, haben wir jetzt irgendwie verpasst. Naja, man kann nicht alles haben. Und jetzt eben für die Weiterfahrt aus Yogyakarta nach Osten hatten wir im Grunde so zwei Optionen uns überlegt. Also eine Option wäre circa 350 Kilometer nach Surabaya im Nordosten von Java zu radeln und von dort die Fähre direkt nach Lombok zu nehmen. Das hieße insbesondere, dass man die Insel Bali überspringt. Bali ist ja so die Tourismushochburg Indonesiens. Manche Leute denken auch, Bali wäre das Land oder der Landesname und wissen gar nicht, dass Bali nur eine Insel in Indonesien ist. Es soll zwar schon auch schöne Ecken geben auf der Insel, aber ist halt insgesamt schon auch ziemlich überlaufen, viel los, auch insbesondere auf den Straßen. Und gerade Radreisende schwärmen entsprechend nicht so sehr von Bali. Entsprechend wäre das eben die eine Option, Bali zu überspringen. Die andere Option, die Option 2, wäre eben auf Java noch 750 Kilometer bis ans östlichste Ende zu radeln. Also Surabaya, wo die Fähre nach Lombok fährt, wäre nämlich nicht so ganz im Osten, also sondern eigentlich auf der Mitte zwischen Yogyakarta und dem eigentlichen Osten. Und wenn man da bis in den ganzen Osten geradelt wäre, dann eben eine kurze Fähre rüber nach Bali zu nehmen, Bali zu durchqueren und dann eben eine kleinere Fähre nach Lombok zu nehmen. Wir haben ziemlich lange hin und her überlegt. Bei Option 1 würden wir halt weniger radeln müssen, auf ja, sehr verkehrsreichen Straßen wahrscheinlich. Und bei Option 2, naja, die wäre halt deutlich dogmakonformer. Das heißt, man wäre da mehr so viel wie möglich geradelt, als man bei der anderen Option wäre, weil man da ja eine ganze Insel überspringt. Trotzdem war auch Tizian offen für Option 1, also die Fähre zu nehmen. Diesmal war es mit der Fährfirma DLU, ist nochmal was anderes wie Pelni, aber auch da war es irgendwie nervig, das zu buchen. Irgendwie konnte man bei der Passnummer nur Zahlen eingeben, aber bei unserer Passnummer sind halt auch Buchstaben dabei. Und ja, weiß ich nicht, irgendwann hat uns das dann so genervt, dass wir gesagt haben, ja, scheiß drauf, lass halt doch einfach radeln. Dann haben wir halt die Fähre doch nicht gebucht und uns für Option 2 entschieden.
10 Kilometer östlich von Yogyakarta, also aus unserer Sicht quasi hinter Yogyakarta, dort findet sich Prambanan. Prambanan sind Tempelanlagen, vor allem hinduistische Tempelanlagen. Wir hatten ja in der letzten Episode schon Borobudur erwähnt, das so 30 Kilometer westlich von Yogyakarta liegt, also quasi auf der anderen Seite als Prambanan. Borobudur ist die größte buddhistische Tempelanlage der Welt, aus dem 8. Jahrhundert, ausgegraben im 19. Jahrhundert. Und Borobudur ist schon so eine dieser großen archäologischen Stätten von Weltrang, aber auch entsprechend sauteuer, also kostet halt 20 bis 50 Euro Eintritt, je nachdem, wie weit man in die Tempelanlage hineingehen möchte, gibt es so verschiedene Tickets. Außerdem waren schon dann auch irgendwie alle Zeitslots, die man hätte buchen können, ausgebucht. Und ja, deswegen haben wir das dann im Prinzip leider ausgelassen, obwohl es sicherlich schon ganz interessant gewesen wäre, sich das anzuschauen. Aber jetzt eben auf der anderen Seite von Yogyakarta gibt es dann noch Prambanan. Prambanan ist so, ich sag mal so aus touristischer Sicht zumindest, das hinduistische Pendant zum buddhistischen Borobudur. Prambanan ist nicht nur ein Tempel, sondern mehrere Tempel aus dem 8. Jahrhundert, verteilt auf einer Fläche von so 5x5 Kilometern. Also da ja, sind auch Dörfer und so weiter, aber dann steht halt immer mal wieder so ein Tempel da dazwischen. Und wir sind da zu dem einen oder anderen dann auch hingeradelt, weil es so mehr oder weniger auf unserem Weg lag, haben uns das aber auch nur von außen angeschaut, also quasi von hinterm Zaun aus, weil halt da auch der Eintritt relativ teuer gewesen wäre. Teilweise war die Sicht von Bäumen so ein bisschen dann, also nicht nur von dem Zaun verstellt, sondern dann auch noch von Bäumen. Den einzigen Tempel, den wir wirklich ein bisschen besser sehen konnten, war der Kandy Plausan, also der Plausan-Tempel. Der ist wohl dann tatsächlich wiederum ein buddhistischer Tempel, kein hinduistischer Tempel, aber kommt auch so aus der Zeit. Und also generell muss man sagen, dass da auf Java so Hinduismus und Buddhismus auch so ein bisschen Hand in Hand ging. Also anscheinend der hinduistische König damals hatte auch eine buddhistische Ehefrau. Das heißt, da ja, gibt es halt auch in dem eigentlich mehrheitlich hinduistischen Prambanan dann mal noch den buddhistischen Tempel namens Plausan in dem Fall. Aber ja, wir haben halt einfach, muss man halt auch ganz ehrlich sagen, schon auf dieser Tour und in unserem Leben einfach zu viele Tempel und alte Steine gesehen, um jetzt irgendwie hier nochmal einen Haufen Geld dafür auszugeben, um uns das Ganze nicht nur von hinterm Zaun anschauen zu können, sondern auch wirklich auf das Gelände drauf zu gehen.
Ja, und dann ging es von Chukchakacha aus eben weiter nach Osten. Vor allem durch Reisfelder, Dörfer und wenn man Glück hatte, auch mal am Kanal entlang. Nicht unbedingt, weil es dort besonders flach war, das ist natürlich auch am Kanal entlang, aber vor allem, weil es auf dem Kanaldamm nur Schotterwege waren und ja, auf diesen Wegen war dann nicht so viel Verkehr, ausnahmsweise mal. In Frankreich hat man das ja auch teilweise, dass es Radwege am Kanal gab, hier so ähnlich, nur dass die Wege in der Regel ein bisschen holpriger waren. Also obwohl es flach war, konnte man nur so 10 km/h fahren, aber es war wirklich relativ wenig Verkehr, also nur so alle 5 Minuten mal ein Roller oder so. Insgesamt hatten wir so einen Kanal für so 30 bis 40 Kilometer und ansonsten halt wieder meist die schmalen, für Roller optimierten Straßen, die dann meistens durch die Dörfer gehen oder so. Also das sind dann so kleine Sträßchen, wo im Grunde 2 Rollerspuren sind, ein für jede Richtung. Und da passt zwar auch ein Auto durch und da passt ein Auto auch mal an einem Roller vorbei, aber wenn dann 2 Autos entgegenkommen, müssen die halt immer zur Seite ausweichen, was schon auch geht. Also da fahren auch ab und zu mal Autos aneinander vorbei, aber die müssen halt entsprechend langsam fahren. Größere Straßen sind dann meistens schon 2 autospurig. Dafür ist es aber meistens so, dass die LKWs und Autos ständig irgendwelche Roller oder eben uns Radfahrer überholen. Oder andersrum, also die Roller, die LKWs überholen, auf je einer Autospur und dass es dann eigentlich eine 3-spurige Straße ist in der Praxis.
Ja, ein häufiges Bild ist ja dann auch quasi, dass das Auto einfach wirklich mitten auf der Straße fährt, also auf der Mittellinie und links und rechts vom Auto dann halt die Roller in die jeweiligen Richtungen fahren. Das funktioniert natürlich so lange, bis halt dann ein Auto entgegenkommt oder ein größeres 2-spuriges Fahrzeug entgegenkommt. Dann müssen natürlich die Autos auch wieder gucken, dass sie sich in die Rollerspur, sag ich mal, oder in die Rollerschlange auf ihrer Seite einfädeln, um den Gegenverkehr dann vorbeizulassen. Aber solange kein Autogegenverkehr kommt, fahren die halt einfach in der Mitte der Straße und dann fahren links und rechts die Roller jeweils in die Richtung. Und das ist so eng, wie es klingt.
Ja, sieht an sich immer gefährlich aus, funktioniert aber irgendwie und ja, die Geschwindigkeiten sind meist nicht dramatisch hoch dabei, manchmal schon, aber gerade auf den Dorfstraßen, wie gesagt, müssen die Autos eh ein bisschen langsamer fahren, weil halt immer irgendwas kommen kann, wo sie nicht vorbeipassen.
Jedenfalls ist man halt wieder schon meistens durch besiedeltes Gebiet gefahren, also halt durch Dörfer und hat irgendwie Häuser am Straßenrand. Also da dürft ihr euch auch nicht durch die Bilder auf unserer Bildergalerie zu dieser Episode täuschen lassen. Bilder sind immer biased, Bilder macht man immer tendenziell dort und an solchen Orten, wenn es schöner ist und im Zweifel auch, wenn man gute Laune hat. Und deswegen sind da ziemlich viele Bilder dabei, wo es irgendwie grün ist. Das ist dann halt immer kurz zwischen 2 Dörfern, falls es mal so eine Lücke gibt zwischen 2 Dörfern. Aber nur, weil halt ja da relativ wenig graue Bilder, sondern sehr viel grüne Bilder dabei sind, heißt es nicht, dass es nicht halt doch in der Realität anders gewichtet war und anders aussah. Nicht zuletzt aus dem Grund machen wir hier auch den Podcast, weil Bilder und auch wenn man Videos machen würde, immer ein bisschen biased wären hin zu den schönen Orten und den schönen Situationen. Und da denke ich, ist ein Podcast ein halbwegs geeignetes Medium, um da ein bisschen mehr Ausgeglichenheit herzustellen. Ja, also alles dicht besiedelt, überall Dörfer. Und natürlich ist Java auch muslimisch. Und muslimisch plus dicht besiedelt bedeutet, dass man, wenn man irgendwo zeltet oder so, in der Regel früh geweckt wird, denn der Muezzin ruft. Ziemlich früh. Also wenn halt die Sonne, teilweise schon vorm Sonnenaufgang oder bei der Beginn der Dämmerung oder so ist irgendwie der erste Ruf. Also was war das hier immer so um 5, 4:30? Sowas um den Dreh. Und ich weiß nicht, also in der Türkei oder auch in Saudi-Arabien, in Dushanbe haben wir ja auch ganz besonders davon erzählt, was der für eine volle Stimme hatte da in der einen Moschee, der uns das dann mal vorgeführt hat, wenn er so in das Mikrofon rein singt, spricht. Da ist dieser Ruf des Muezzins schon so ein bisschen so eine Kunstform, ne? So eine Mischung aus Gesang und so ein gewisser Sprechgesang, wo man schon gut und schlecht drin sein kann und wo teilweise jedenfalls hat er auch der Typ dieser Mohammed in Kurdistan, Irak uns erzählt, dass man in der Türkei schon so ein bisschen darauf achtet, dass da Leute nur zum Mikrofon gelassen werden, die auch eine gewisse Stimme haben, eine gute Stimme. Hier in Indonesien habe ich das Gefühl, achtet mal da nicht so drauf. Also oft klingt das eher so ein bisschen nach einem Geplärre hier, was ich so aus der Türkei oder aus anderen Ländern irgendwie nicht so gewohnt war. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass die Tontechnik hier weniger ausgereift ist und dann öfter mal übersteuert wird oder so. Aber irgendwie sind diese Muezzin-Gebetsrufe hier noch ein bisschen anstrengender als sonst.
Ja, wir haben ja in der letzten Episode schon so angeschnitten, dass es hier sehr durcheinander ist und es sich so anhört, dass wenn irgendwelche Kinder oder auch Frauen mal Durchsagen machen, weil es höhere Stimmen sind. Da haben wir jetzt auch ein bisschen zu recherchiert tatsächlich. Also einerseits ist es halt so, auf Java sind überall Dörfer und es gibt sehr, sehr viele kleine Moscheen, die dann alle halt vielleicht nur ein paar Kilometer auseinander stehen und deswegen hört sich das so durcheinander an, weil die halt alle so minimal zeitversetzt dann den, weiß ich nicht, Dämmerungszeitbeginn haben, das heißt der Muezzin ruft, wie im Kanon, da der eine fängt halt 10 Sekunden später an als der andere oder so und dann ist das erstmal so total durcheinander. Trotzdem fand ich aber, dass in diesem Durcheinander die Gebetsrufe noch einigermaßen normal klangen. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Gebetsrufe selber auch nur von dem männlichen Muezzin gemacht werden, wie auch überall sonst war, in der Türkei oder in Arabien oder so. Was man da zwischendurch sonst noch hört, was sich so wie Kinder oder so angehört hat, höhere Stimmen, tatsächlich sind es andere Dinge, die auch über die Lautsprecher übertragen werden. Also scheinbar werden irgendwelche Vorlesungen aus dem Koran, irgendwelche Ankündigungen von irgendwas auch von Frauen oder Kindern tatsächlich gemacht und die werden dann sowohl von Moscheen als auch von Madrasas, also diesen Koranschulen und so übertragen und die fangen teils halt schon um 3 Uhr morgens an. Aus irgendeinem Grund müssen die da anfangen, irgendwas laut über Lautsprecher vorzulesen und das ist halt, ja, und dann fängt so ein Geplärre mitten in der Nacht irgendwie an und es hört sich dann überhaupt nicht mehr schön an. Ja, und man wacht halt schon um 3 Uhr morgens auf davon und ja, insgesamt auch untertags gefühlt hört man dauernd irgendwo jemand aus irgendeinem Lautsprecher tönen hier.
Dadurch sind halt diese Muezzin-Rufe auch zeitlich einfach deutlich länger, oder? In der Türkei hat der halt zum Gebet gerufen, das ging dann irgendwie 2-3 Minuten oder so und dann kamen die Leute zum Gebet und dann wurde halt in der Moschee gebetet, aber während des Gebets selbst wurde dann nicht mehr über den Lautsprecher übertragen, normalerweise. Und hier, dadurch, dass da eben auch solche Vorlesungen oder was weiß ich, alles Mögliche über den Lautsprecher übertragen wird, wenn du halt um 3 Uhr nachts aufwachst, dann kann es halt sein, dass dich das eine halbe Stunde wach hält und nicht nur 3-4 Minuten und du dann wieder einschlafen kannst.
Ja, trotzdem ist es bei weitem nicht so schlimm wie die Musik damals in Vietnam. Vielleicht auch, weil wir gerne früh ins Bett gehen und immerhin hören diese Sachen hier halt abends auf um 9 oder so und dann kann man schlafen. Dafür fängt es früh morgens an. Ja, auch wie in Vietnam, wo ja auch überall Leute waren und Dörfer, war es auch hier so, dass manche Leute einem eben zurufen, Hello Mister, hast du ja letzte Episode schon gesagt oder so, oder auch versuchen mit einem zu reden, wenn man hält. Aber anders als du es in der letzten Episode gesagt hast, hatten wir jetzt eigentlich nicht so große Probleme, auch mal ein Plätzchen zu finden, wo man Pause machen konnte, ohne dass man gestört wird. Es ging. Viele Leute lächeln einem einfach zu beim Vorbeifahren, lächelt man halt zurück. Thailand heißt ja eigentlich das Land des Lächelns, aber ich finde, es passt eigentlich auch ganz gut zu Indonesien, weil die Leute einen immer anlächeln, wenn man durchfährt. Kinder rufen auch oft, sehr oft, Bule, Bule, wenn man vorbeifährt oder rufen es zu einem oder rufen es zu einem anderen Kind. Oh, schau mal, Bule, Bule kommt. Das heißt übersetzt Ausländer, Bule. Also auf die gleiche Art, wie sie so, oh, Elefant, Elefant oder sonst was schreien würden, wenn sie plötzlich ein exotisches Tier sehen, was sie nicht so oft tun. Und ja, keine Ahnung, bin immer hin und her gerissen, ob ich ihnen einfach Anak, also Kind, Kind entgegenschreien soll, einfach lächeln soll oder sie einfach ignorieren soll, je nach Lust und Laune. Schlimm ist aber vor allem, dass teils auch Erwachsene ein oder so das Gleiche machen, irgendwie so, oh, Bulle, so sagen, oh, Ausländer zu einem oder einfach so als Aussage sozusagen, ah, da fährt gerade ein Ausländer vorbei.
Ja, ist schon irgendwie krass, oder? Man muss sich mal vorstellen, in Deutschland läuft irgendwie ein Türke, ein Chinese oder von mir ist auch ein Indonesier durch irgendeine Wohnsiedlung und alle Anwohner stehen im Garten oder auf der Terrasse und schreien Ausländer, Ausländer, Ausländer. Also ist schon jetzt nicht gerade so die feine, höfliche englische Art, würde ich mal sagen. Das finde ich schon befremdlich, wenn ich da durch ein Dorf fahre und vor allem Kinder, aber auch Erwachsene auf Indonesisch sich gegenseitig, aber auch mir an Kopf Ausländer, Ausländer zu schreien.
Ja, es ist ja zum Glück nicht negativ, also sie tun einen damit nicht beleidigen wollen oder irgendwas, aber es ist einfach so, wie, dass man so ein Tier im Zoo ist, wo dann so angestarrt wird oder so. Und dass die Erwachsenen das halt auch noch machen, finde ich, entweder ist eine komische Angewohnheit hier eben oder dass die Erwachsenen teilweise hier halt nicht so eine gute Bildung genossen haben noch und dadurch halt auch noch irgendwie vom Gedanken her auf dem Kindniveau sind und das einfach immer so weitermachen. Naja. Ja, Selfies mussten wir auch manchmal machen, selten bei einem Homestay oder bei einem Restaurant, aber seltener auf jeden Fall als in Usbekistan oder China, würde ich sagen.
Definitiv viel seltener, würde ich auch sagen. Vor allem als in Usbekistan. Ich glaube, da war es ja am häufigsten, dass das vorkam, oder? So habe ich zumindest in Erinnerung. Vor allem war es hier auch immer meistens mit Kontext, wenn man irgendwo bei irgendeinem Restaurant gegessen hat oder bei irgendeinem Tante-Emma-Laden einkaufen war oder so, dass sie dann noch ein Foto mit einem haben wollten. Aber dass man jetzt einfach mal auf der Straße angehalten wird von jemandem zufällig, der irgendwie ein Bild von einem haben will, kam eher selten vor, oder? Jetzt hier in Indonesien.
Ja, ich glaube auch. Ja, und sonst gibt es natürlich auch, wie überall, vielleicht hier auch je nach Region ein bisschen mehr, manche Leute, die einen einfach immer nur anstarren und man nicht sicher sein kann, ist das jetzt Starren aus Verwunderung oder Starren aus irgendeiner konservativen Ansicht, so was fährt die da mit dem Fahrrad so rum, keine Ahnung. Ich habe das vermehrt wahrgenommen, als ich meine kurzen Shorts anhatte. Also normalerweise habe ich ja so eine Art Dreiviertelshose zum Radfahren, die über die Knie geht. Und dann hatte ich zwischenzeitlich aber auch mal eine kurze Hose an. Und weiß ich nicht, ob das dann so ein Placebo war und ich mir eingebildet habe, dass die Leute mehr gestarrt haben oder weil das irgendwie spezielle konservative Gegenden waren. Und man kann sich ja fragen, hier, wenn Java so muslimisch ist, sollte man da aus Respekt nicht Hosen über die Knie tragen? Und das habe ich ja damals auch, ich meine, in Saudi-Arabien hatte ich eine lange Hose getragen, weil das halt von der Kultur daher ist und sowas. Und
außerdem auch, weil es da gar nicht so warm war. Da war es ja im Winter auf 1000 Meter Höhe gar nicht so warm. Da habe ich auch lange Hosen getragen am Anfang.
Ja, aber in der Wüste war es dann richtig warm und da hatte ich immer noch eine lange Hose an und du hattest deine Shorts an. Aber in Saudi-Arabien ist es halt schon eine noch größere kulturelle Sache. Da haben halt auch die Männer immer lange Hosen an, auch im Sommer, wenn es heiß ist. Und Indonesien ist halt eine Multikulti-Sache. Da gibt es ja auch Christen, da gibt es auch Buddhisten und sonstige, weiß ich nicht, Leute, die halt mit kurzer Hose unterwegs sind.
Und zwar auch Frauen, durchaus.
Ja, die tun das auch, aber selbst wenn es nur die Männer machen würden und viele, viele Männer tragen hier einfach kurze Hosen über den Knien nur und das reicht mir eigentlich schon, um zu sagen, dann ist es für mich auch nicht respektlos, wenn ich das auch tue. Genau, das ist also so ein bisschen eine andere Geschichte, würde ich sagen.
Insgesamt fand ich es auf jeden Fall jetzt hier nach Yogyakarta auf jeden Fall wieder sehr, sehr schön, wieder zu zweit Fahrrad zu fahren und sich da gemeinsam durch das frittierte Tempe und die Eistee- und Smoothie-Stände zu probieren. Apropos Tempe, das hattest du beim letzten Mal schon angesprochen, aber ich glaube dann gar nicht erklärt, was es ist. Was ist denn Tempe? Das ist hier was, was sehr, sehr speziell, traditionell hier vorkommt in den Küchen der indonesischen Straßenstände.
Ja, es ist im Grunde, ich würde sagen, ähnlich wie Tofu, aber nicht vom Geschmack. Also es wird auch aus Sojabohnen gemacht, nur dass du da irgendwie noch so die ganzen Sojabohnen drin hast, sodass es nicht so weich und, weiß ich nicht, weich und flüssig, glatschig wie Tofu ist, sondern ein bisschen fester im Prinzip. Aber es wird auch aus Sojabohnen so hergestellt.
Sagen wir eine Mischung aus Müsli-Riegel mit Sojabohnen und Tofu. Kann man das so vielleicht sagen. Und es wird dann aber teilweise eben frittiert und auch mit, das hat dann auch so eine gewisse Panade, wie wenn ich jetzt irgendwie frittiertes Hündchen mit Panade im Prinzip kaufe am Straßenrand, gibt es das dann auch mit Tempe und das schmeckt echt gar nicht schlecht. Das schmeckt auch gar nicht so unähnlich eigentlich wie frittiertes Hündchen. Das ist eigentlich auch ganz gutes Fleischersatzprodukt, wenn man vegetarisch oder vielleicht sogar vegan, weiß ich nicht, unterwegs sein möchte, ja.
Ja, aber vor allem freuen uns doch die ganzen Eistee- und Smoothie-Stände. Also es gibt ab und also Eistee-Stände gibt es alle Nase lang. Und ab und zu gibt es dann auch so einen Stand, der dann halt eben Smoothies aus verschiedenen Früchten macht. Und die haben dann eine ewig lange Liste immer von Früchten. Ja, meistens haben sie nicht alles da, aber im Prinzip steht alles, was man kennt, Apfel, Orange, keine Ahnung, drauf. Auch diese indonesischen Früchte zum Beispiel, wie Sirsak, das hatten wir in der letzten Episode beschrieben, dieser Sauersack. Und dann aber vor allem, was sie auch fast immer haben, ist Avocado tatsächlich. Also Avocado-Smoothies. Irgendwie wachsen hier scheinbar auch viel Avocados oder so. Zumindest haben sie die überall und das ist natürlich auch super lecker. Und ja, das ist mein Favorit auf jeden Fall bei den Smoothie-Ständen.
Und das ist auch ein bisschen Unterschied zum Rest von Südostasien, wo Avocados jetzt nicht so verbreitet waren und wo es dafür immer sehr viel mehr Mangos gab, die jetzt wiederum hier in Indonesien nicht mehr ganz so präsent sind im Straßenbild. Trotzdem, bei den Smoothie-Ständen kann man sich, je nachdem, wenn man Glück hat, durchaus auch mal einen Mango-Shake bestellen. Das habe ich da auch mal gemacht. Ich habe dann mal gedacht, ich nehme mal den Mango-Spezial-Shake, ohne genau zu wissen, was Spezial bedeutet. War ein bisschen teurer, aber ich dachte, ja, schauen wir mal, was der Unterschied zum normalen Mango-Shake ist. Und da war dann, ja klar, pürierte Mango, war dann aber, ich denke, auch irgendwie irgendwas Milchiges. Also Milch haben sie da auch noch irgendwie reingerührt. Und dann obendrauf so ein paar frische Erdbeerscheiben, also frisch, weil nicht gefriert, trocknet auf jeden Fall, wie frisch genau die waren, weiß ich nicht. Jedenfalls so ein paar Erdbeeren obendrauf und, das war ein bisschen die Überraschung, Reibekäse. Also wie wenn ich jetzt so eine Lasagne überbacken würde, haben sie da oben auf diesen Mango-Shake ein bisschen Reibekäse drauf gemacht. Ich war mir erst gar nicht sicher, also es sah aus wie Reibekäse und erst war ich mir gar nicht so sicher, hä? Ist es wirklich Reibekäse oder es hat dann in dem Mango-Ding, wenn man es dann gegessen hat, hat das dann halt auch so ein bisschen süßlich geschmeckt oder ist es doch irgendwie weiße Schokoladenraspeln oder ist es irgendwie sowas dazwischen? Es gibt ja auch teilweise auch so Hartjoghurt oder so. Aber später an einem anderen Stand gab es, das war dieser Donut-Stand, kommen wir gleich nochmal kurz dazu, da hatten sie das auch. Und da habe ich dann gefragt, ist das Käse? Da konnte man als Topping auf seinen Donut nicht nur süße Sachen machen, sondern auch Käse. Und da haben sie gemeint, ja, und dann denke ich, wird das bei dem Mango-Shake auch Käse gewesen sein. Also ich hatte einen Mango-Shake mit Käse überbacken, nur halt nicht überbacken, aber mit Käse obendrauf. Interessant. Das nächste Mal nehme ich wieder den nicht spezial. Aber jetzt war es aber auch nicht schlecht. Ja, und da einfach das Durchprobieren, ja, das habe ich jetzt halt schon auch einfach nochmal gemerkt, dass das einfach zu zweit viel mehr Spaß macht, muss man sagen.
Ja, und noch mehr Spaß macht es, weil es so günstig ist. Also der Nicht-Spezial, also der normale Smoothie kostet immer so 50 Cent ungefähr.
Also der Smoothie ohne Käse.
Genau, und wenn man einen Eistee einfach nur am Straßenrand bestellt, also einfach einen Becher Eistee mit Eis noch drin, dann sind das 16 Cent. Die Papaya zum Beispiel als Obst kriegt man für unter 50 Cent pro Kilogramm. Und da du jetzt den Donutstand erwähnt hattest, also wir haben da 6 Donuts gekauft mit Toppings nach Wahl, also so Schokoglasur oder weiß ich nicht, Cappuccino-Glasur oder so. Und für die 6 Donuts haben wir 1 Euro bezahlt.
Ja, ich fürchte, da werden uns ganz schön die Ohren schlackern, wenn wir nach Australien kommen. Das wird ein harter Fall für uns ins Bodenlose, wenn wir dort die Preise sehen.
Ja, was in Australien wahrscheinlich völlig unbezahlbar sein wird, sind die Hotels. Hier hingegen in Indonesien sind sie wieder sehr günstig. Also nachdem sie in Malaysia und vor allem Singapur so ein bisschen angestiegen sind, sind wir wieder runtergefallen und hier ist es wieder Thailand-Niveau. Dafür gibt es ab und zu Qualitätseinbußen, also kalte Dusche gibt es oft nur, obwohl es hier jetzt teilweise abends auch schon so kühl ist, dass man durchaus eine warme Dusche auch vertragen könnte. Die haben ja auch schon erzählt, dass sie oft kein Waschbecken haben, ja, alt und modrig, fleckige Bettwäsche und sowas. Aber dafür gibt es meistens Frühstück, wenn auch nicht so unser Ding, sondern scharfer Reis oder irgendwas. Und es gibt immer Wasserspender, sodass man da seine Wasserflaschen auffüllen kann, was wir dann gerne tun. Daneben füllen wir sonst auch bei Stationen auf, wo die Locals auch ihre großen 20-Liter-Behälter auffüllen lassen und was für uns dann meistens umsonst oder für wenig Geld eben gibt.
Wobei man jetzt auch sagen muss, hier, wo wir jetzt hier gerade sitzen, da ist nichts mit fleckiger Bettwäsche und es ist jetzt auch nicht so alt und modrig und es gibt sogar warmes Wasser hier. Also hängt halt immer so ein bisschen davon. Hier ist es auch ein bisschen teurer, muss man sagen. Wir zahlen jetzt 18 € oder so für die Nacht. Nicht nur 8 in Jakarta. Aber das ist halt dann so die Spanne, die man auch hat. Wenn man halt 8 € zahlt, dann muss man halt mit kaltem Wasser und einer fleckigen Bettwäsche rechnen. Und wenn man halt irgendwie 10, 15 oder vielleicht sogar 18 € zahlt, dann kann man schon davon ausgehen, dass es auch wirklich eine gute, schöne Unterkunft ist, normalerweise, wenn man noch ein bisschen auf die Bewertungen auf den gängigen Buchungsplattformen oder auf Google Maps achtet, findet man schon auch bezahlbare Unterkünfte ohne fleckige Bettwäsche. Aber ja, ansonsten muss man sagen, ist jetzt so in den ersten Tagen nach Yogyakarta gar nicht so viel passiert, außer diesen allgemeinen Dingen, die wir jetzt hier so erzählt haben. Da war jetzt ja wenige konkrete Stories dabei. Am fünften Tag hinter Yogyakarta haben wir einen kleinen Meilenstein auf unserer Tour erreicht, und zwar einen neuen östlichsten Punkt dieser Tour. Bisher war die Stadt Tayen in der Provinz Shaanxi in China unser östlichster Punkt. Von dort aus sind wir tendenziell wieder immer so ein bisschen nach Westen zurückgefahren. Aber jetzt hier in Indonesien sind wir also nicht nur so südlich wie noch nie zuvor in unserem Leben, sondern auch so östlich wie nie zuvor auf dieser Tour. Und es geht jetzt ja auch tendenziell weiter in Richtung Osten erstmal, vor allem auch ein bisschen Richtung Süden. Das heißt, ja, da werden jetzt täglich neue Rekorde gebrochen und wir werden weitere neue östlichste Punkte der Tour und irgendwann auch wieder neue südlichste Punkte der Tour ansteuern.
Ja, und am sechsten Tag hinter Yogyakarta, nachdem wir die ganzen Tage zuvor immer im Hinterland rumgefahren sind, hat sich erstmals die Möglichkeit wieder geboten, zur Südküste zu fahren. Die lag dann zu unserer Rechten. Alternativ lag zu unserer Linken, ja, erstmal eine Straße, die hochgeführt hat statt runter, und zwar zum Bromo Tengger Semeru Nationalpark. Ja, und dieser Nationalpark umfasst eben zum einen den Semeru-Vulkan, kommen wir später noch dazu, und zum anderen eben die Tengger-Caldera. Also eine Caldera ist im Grunde ein großer Vulkankrater, der durch einen Vulkanausbruch früher entstanden ist. Und wenn es aber weiterhin vulkanische Aktivität darunter gibt, kann es sein, dass eben neue Vulkane innerhalb dieser Caldera entstehen, also neue Vulkankegel sich bilden und neue Vulkankrater. Insgesamt gibt es tatsächlich 4 Vulkane innerhalb dieser Tengger-Caldera, und der bekannteste und auch mit heutzutage immer noch aktive Vulkan, das ist der Bromo. Der ist 2300 Meter hoch. Ja, schon allein der Boden der Tengger-Caldera ist 2100 Meter hoch und die ist tatsächlich 8 Kilometer im Durchmesser und 400 Meter tief. Und zu diesem ganzen Nationalpark, zu der Caldera, führen tatsächlich asphaltierte Straßen hoch, und auch oben kann man dann auf Schotter- bzw. Sandwegen runter in die Caldera und durch die Caldera fahren. Und vor allem bekannt ist dieser ganze Nationalpark dafür, dass es halt geologisch eine relativ einzigartige Landschaft ist. Also dieser Krater ist, also die Caldera meine ich, die ist halt von, ja, schwarzem Sand bedeckt größtenteils. Und da finden sich dann noch die 4 Vulkankegel drin. Und wenn man in den Hintergrund noch nach Süden schaut, sieht man dann noch den Semeru-Vulkan im Hintergrund. Also es ist schon eine richtig, also richtig schöne Bilder, wenn man das googelt auch. entsprechend ist auch sehr viel Tourismus da. Also man muss aber auch Eintritt offiziell zahlen und es gibt auch viele Jeep-Touren und so Zeug. Aber das ist eigentlich gar nicht mal das, was uns vor allem abgeschreckt hat, sondern diese Straßen, die hochführen oder vor allem die Straße, die aus unserer Richtung, also von Westen aus hochführt, die ist zwar nur 33 Kilometer lang, aber durchgehend ein Aufstieg, der immer steiler und steiler wird. Und am Ende hat man noch 15 Kilometer mit durchschnittlich 10% Steigung. Also das ist schon sehr, sehr anstrengend. Und dann muss man ja eben noch auf dem Sand durch die Caldera und genauso steil danach wieder runterfahren. Auch vielleicht ein bisschen schwierig mit dem Fahrrad. Vor allem mit unseren vollbepackten Rädern, nicht so breiten Reifen, da durch den Sand zu fahren. Das ist halt alles nicht so geil. Und dann haben wir uns halt noch in Kombination mit dem Tourismus und so, und ob es denn wirklich so schön ist wie auf den Bildern, weiß man ja auch nie, entschieden, ja, lass uns lieber nach rechts zur Küste runterfahren. Immerhin hatten wir auch von dort aus zumindest noch den Blick auf den Simero. Habe ich ja erwähnt, gehört eigentlich auch zum Nationalpark dazu. Und das ist tatsächlich der höchste Berg Javas mit 3676 Metern. Und ja, der gehört eben zum selben Massiv mit dem Mount Bruno bzw. der Tenga-Caldera. Aber wenn man halt von Süden drauf blickt, hat man zunächst mal von unserer Richtung nur diesen Simero gesehen, weil der halt alles dahinterliegende, wie den Mount Bruno, überragt. Und der ist auch total steil, sieht man auch von unten, wie der hochgeht. Und wenn man sich es auf der Karte anschaut, also sind das auch 20% Steigung mindestens, die man wandern müsste, wenn man den Berg denn besteigen möchte.
Und so hat man es jedenfalls gesehen von unten aus, dann von unserer Straße aus, hat der auch noch geraucht. Ne? Also das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, mit Sicherheit, sind das jetzt Wolken nur oder ist es tatsächlich was, was aus dem Vulkan rauskommt. Aber es sah schon sehr danach aus, als hätte der da auch noch geraucht oder gedampft oder was weiß ich, als wäre diese, ja, nicht graue, sondern schon vor allem weiße Wolke, sage ich mal, wirklich aus dem Vulkan selbst rausgekommen. Aber ja, wir haben, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben den Mount Bromo und diese Caldera und den Simero, der sich dann links liegen gelassen und sind stattdessen rechts runter zurück ans Meer und an die Südküste der Insel Java gefahren. Und ja, wie das so lief und ob das eine wunderbare, wundervolle, gute Idee war, das haben wir dann an dem Abend, als wir am Meer gezeltet haben, tatsächlich aufgenommen und berichtet und erzählt ins Mikrofon. Oh Mann, irgendwie war ein scheiß Tag heute. Ich bin gerade doch etwas frustriert hier. Wir sitzen jetzt im Zelt, haben einen Zeltplatz gefunden, aber alles andere war doch irgendwie Mist. Also letztlich fing es damit an, dass wir halt zur Küste nochmal wollten, waren jetzt ja eher so ein bisschen nochmal schon eher im Süden der Insel Java unterwegs, hinter Yogyakarta, aber doch halt nicht direkt an der Küste entlang gefahren, weil es da letztlich auch gar keine Straße gibt, deswegen musste man so ein bisschen auf, ja, zwischen 200 und 400 Höhenmetern ein bisschen im Hinterland langfahren, aber hier gab es dann jetzt eben heute wieder die Gelegenheit, zurück zur Küste zu kommen und die wollten wir auch nutzen. Und es sah eigentlich wirklich vielversprechend aus. Dann irgendwie, ich meine, ja, es sollte super steil runtergehen. Und es war auch so. Wir mussten schieben beim Runterfahren. Also wir konnten nicht fahren, wir mussten schieben. Weil es einfach so super steil war, dass wir halt, ja, unsere Bremsen, das wollten wir unseren Bremsen halt nicht zumuten, da auch noch mit auf dem Fahrrad drauf zu sitzen. Dann war es teilweise auch relativ schlechter Beton mal wieder die Straße, also auch relativ holprig, wäre auch nicht so geil gewesen. Damit haben wir ja noch gerechnet, sage ich mal, dass das womöglich so werden würde. Insofern war das noch, ja, noch keine Enttäuschung. Und dann sind wir unten angekommen, war landschaftlich eigentlich auch echt schön da unten. Also da war man tatsächlich dann quasi schon wieder fast auf Meeresniveau, aber man war noch nicht ganz in der Küste, sondern in so einem relativ breiten Flusstal. Man könnte vielleicht sogar schon fast sagen, Schlucht, also ich habe zwar gesagt breit, das stimmt auch, aber die Hänge, die Berghänge ringsrum, die waren doch ziemlich steil und alles war grün und dann unten in dem breiten Flusstal, da gab es dann Reisfelder und Palmen, war eigentlich echt schön. Die Straße, die wir dann da aber auch am Berghang teilweise entlangfahren mussten, war dann auch wieder, ging wieder steil hoch und runter, damit hätten wir eigentlich auch nicht so gerechnet, weil eigentlich geht es halt parallel am Hang entlang und nicht irgendwie hoch, so wenn man sich es auf der Karte anschaut. Und es geht eigentlich halt auch am Fluss entlang. Deswegen hätte man da vielleicht auch gehofft, dass es nicht so viel hoch und runter geht. Und auch da war halt, ja, ich meine, insgesamt war es für Java-Verhältnisse da unten vielleicht nicht so viel Verkehr jetzt, weil da auch nur ein paar Dörfer sind im Prinzip. Aber es war halt trotzdem immer wieder ein Roller, und wenn es dann steil hochgeht und man eigentlich ein bisschen die ganze Straßenbreite ausnutzen möchte, um quasi so hin und her zu fahren, um die Steigung so ein bisschen zu reduzieren für einen selber, das ist halt nicht möglich, weil dann doch immer wieder ein Roller kam. Und ach, so richtig für sich war man halt da irgendwie auch nicht. Und dann kamen wir letztlich zur Küste, und da sollte die Straße halt auf der Karte eigentlich schön unten am Meer entlang gehen. Es sollte noch dreimal hoch und runter gehen, mehr oder weniger. Vielleicht nochmal auf 100 Höhenmeter hoch und wieder runter. Relativ steil, das hat uns auch Sorgen bereitet. Aber bis auf diese dreimal, wo man quasi nochmal über so einen Felsvorsprung, der so ins Meer reinragt, wenn man so möchte, da nochmal oben drüber muss, sollte es eigentlich flach am Meer entlang gehen. Und die Straße ist auch auf OpenStreetMap drauf. Wir haben auch auf Google Street View geschaut. Und dann sind wir da eben entlang gefahren, und dann endete die Straße plötzlich im Strand. Und wir haben dann noch kurz überlegt, ob wir vielleicht den Strand entlang fahren sollen, also auf dem Strand. Aber man hat halt gesehen, dass da vorne dann auch irgendwann die Felsen im Wasser quasi schon standen. Das heißt, der Strand hätte da dann auch aufgehört nach wenigen hundert Metern. Und da wäre man wahrscheinlich nicht dran vorbeigekommen. Es gab eine Alternative. Zum Glück mussten wir nicht wieder alles zurück. Also wir mussten nicht wieder die steile Straße, die wir bergab geschoben haben, mussten wir nicht wieder hoch, sondern es gab eine Alternative. Und die hat so, ja, quasi hoch am Hang, also nicht halt unten schön flach direkt am Meer entlang, sondern die ging dann halt ein bisschen höher in den Hang rein, in die Bananenplantagen.
Ja, wohl oder übel mussten wir diese Straße nehmen, und nach kurzer Zeit war das keine, ich sag mal, zweirollerspurige Betonstraße mehr, wie die Straße zuvor, sondern wurde dann nur noch zu einer einspurigen Betonstraße, also eine Rollerspur, also was sind das, halber Meter breit ungefähr, und ging dann halt so durch die ganzen Bananenfelder durch. Also da waren überall Bananen, immer links und rechts. Und am Anfang hat es noch gemächlich angefangen, ging gemächlich den Berg hoch, und dann wurde es aber irgendwann immer steiler und steiler. Und dazu kam halt noch, dass die ganzen Leute da auf ihren Motorrädern mit Gestell vollgepackt, mit entweder irgendwelchen Blättern, weiß gar nicht, was das waren, oder eben mit Bananen, da runtergedüst kamen oder teilweise auch noch hochgedüst. Und zwar auf dieser einen Spur, also neben dieser einen Spur hat man auch öfter mal gesehen, wie da Kerben in die Erde gefahren wurden, weil die sich halt auch gegenseitig ausweichen mussten. Und wir mussten denen dann eben immer ausweichen. Sonst wäre es ja vielleicht noch ein bisschen gegangen, zumindest am Anfang, da durchzufahren durch die Bananenplantage. Aber es kam halt immer jemand entgegen, und dann musste man schauen, wie man dran vorbeikommt. Und dann wurde es halt auch richtig, richtig steil, sodass, also irgendwann habe ich angefangen zu schieben, und das ist dann natürlich noch nerviger, wenn dann einer kommt, über den man irgendwie ausweichen muss, wenn man eh schon schiebt, steil hoch. Und dann war es nicht so, dass es einmal hoch und runter ging und man wieder irgendwie an der Küste war, sondern es ging eben 3-4 Mal hoch und runter, maximal auf so, weiß ich nicht, 230 Höhenmeter, hat das GPS gesagt. Das heißt, insgesamt sind wir 230 Meter hoch von der Küste, aber zwischendurch ging es halt immer mal wieder über so Bananenplantagenhügel auch und dann wieder runter steil und dann wieder hoch steil. Oh, und das hat sich so gezogen und es war so anstrengend, und am Ende, weiß nicht, ob wir K.O. waren oder ob es noch steiler wurde, aber da mussten wir das Fahrrad auch zu zweit schieben, und das war trotzdem richtig anstrengend.
Es wurde noch steiler, das war der Grund, nicht, dass wir K.O. waren.
Also es war schon echt mühsam, und oh, ich habe mir auch überlegt, schaffen wir das noch, bevor es dunkel wird?
Ja, weil wir eigentlich schon uns so ein bisschen die Hoffnung gemacht haben, dass wir auch noch schön irgendwie am Strand zelten können und vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit haben, um da das auch irgendwie noch zu genießen, vielleicht noch mal ins Meer zu gehen und so. Und dann kommt da noch sowas rein. Also es kann einfach echt nicht schön sein, wenn da mal irgendwie mal einmal unten irgendwie schön in so einem Flussteil entlang fährt, wo alles irgendwie ganz hübsch aussieht und so weiter. Und dann vielleicht mal ein bisschen weniger Verkehr ist, dann wird dir irgendwie sowas reingedrückt hier in Indonesien. Das geht mir echt irgendwie auf den Sack gerade. Und was da auch für ein Verkehr war, Mann, die Straße war 40 Zentimeter breit und hatte immer wieder 20% Steigung waren das sicherlich. Vielleicht 30, würde mich auch nicht wundern. Und trotzdem kommt da ein Motorrad nach dem anderen entgegen mit so einer riesen Bananenladung. Und zwar, die haben ja quasi so ein Holzgestell irgendwie, so mit so Holzgestänge, haben die so Ladeflächen rings um den Fahrer drumherum aufgebaut. Die hatten dann vorne 5 Bananenstauden, und also mit Stauden meine ich so quasi richtig vom Baum abgehackt und dann draufgelegt. Ich weiß nicht, wie viel 100 Kilo die da teilweise an Bananen auf einem Motorrad transportiert haben. Und damit sind die da diesen 40 Zentimeter breiten Betonweg da durch die Berge hoch und runter gefahren. 6,7 Kilometer waren das. 6,7 Kilometer. Wir haben fast 2 Stunden gebraucht, um da durchzukommen. So ein Scheiß. Ohne Gepäck und ohne die ganzen Motorräder wäre es vielleicht ganz witzig noch so von der Strecke, weil es halt eine kleine Strecke ist und die Aussichten sind ja auch ganz schön, aber mit Gepäck ist es scheiße und dann noch die ganzen Motorräder da.
Ja, im Nachhinein ist vielleicht auch ein bisschen witzig und vor allem bin ich froh, dass wir durch sind.
Gib mir mal noch ein paar Tage. Dann finde ich es vielleicht auch witzig. Soweit bin ich jetzt aber noch nicht.
Immerhin, die Leute auf den Motorrädern, die da ja offensichtlich arbeiten und immer die Bananen von den Plantagen holen, die waren ja ganz nett. Die sind uns auch öfter ausgewichen und die haben uns immer angelächelt und so und nicht gesagt, was machen die Dödel denn hier? Komme ich 10 Minuten später zum Feierabend, weil ich jetzt noch warten muss, bis die hochgeschoben wurden, so auf die Art. Also die waren schon an sich nett. Die können ja nichts dafür, dass sie da arbeiten und uns dann im Weg sind. Aber letztendlich haben wir es ja noch geschafft. Eine Stunde oder so vor Sonnenuntergang waren wir unten am Meer. Sind dann die alte Straße, die dann wieder zurückging, reingefahren sozusagen. Also die nicht mehr jetzt existiert, die alte Straße, die auf unserer Karte eben hätte sein sollen, wo wir dachten, dass wir an der Küste langfahren.
Also wir sind sie noch so weit reingefahren, wie sie existiert hat. Die hat dann quasi auch von der anderen Richtung im Strand geendet. Und das heißt, es war quasi eine Sackgasse, sodass wir dort dann am Ende dieser alten Straße, wo sie in den Strand geendet hat, unser Zelt aufgestellt haben jetzt. Ne? Aber ich würde nicht sagen, dass damit schon alles Schlimme vorbei war, was dieser Tag zu bieten hat. Du drückst es jetzt so aus, Ende gut, alles gut. Ich finde, wir sind an diesem Punkt noch nicht ganz angekommen. Denn wir haben dann zwar gekocht, der Kocher hat auch wieder ein bisschen rumgespackt, hat nicht ganz so gut funktioniert. Vielleicht muss ich da mal die Düse wechseln, aber gut, das war jetzt noch das kleinste Problem. Und dann ja, habe ich mein Fahrrad dann noch quasi nach dem Kochen zu der Stelle geschoben, wo wir das Zelt aufbauen wollten. Und dabei ist irgendwie hier der Gurt von meiner Essenstasche gerissen. Also das ist die Tasche, die ich vorne rechts habe. Die habe ich halt nicht zugemacht, weil ich das Fahrrad hier nur 10 Meter schieben wollte. Und dann hat sich dieser Gurt, mit dem man die Tasche verschließt, hat sich dann in den Speichen vom Vorderrad verheddert. Und als ich dann halt geschoben habe, das Fahrrad, ich habe es nicht gemerkt, es war schon dunkel und alles, hat es dann den Gurt zerlegt. Das heißt, muss ich auch mal gucken, wie ich jetzt die Tasche noch gut zumachen kann. Ich meine, es ist einer von 3 Gurten, mit denen man die Taschen zumacht. Das heißt, 2 von 3 habe ich noch, aber hat jetzt trotzdem auch nicht gerade zu meiner Laune irgendwie positiv beigetragen. Und dann wollte ich noch ins Meer springen. War ja schon so ein bisschen das, worauf ich mich den ganzen Tag gefreut hatte. War dann aber schon dunkel und es sind halt Wellen wie Sau. Ja, das hatten wir in der letzten Episode ja schon erzählt, dass hier immer der mega Wellengang ist. Ein Grund, warum ich ja eigentlich auch ins Meer springen will. Und ich dachte halt, ja gut, jetzt probierst du es halt noch. Es ist zwar dunkel, aber was soll's. Und dann habe ich aber halt wegen den Wellen habe ich keine Stirnlampe mitgenommen, weil ich halt Angst habe, dass dann irgendwie auch mal ich irgendwie mit Kopf über unter Wasser oder so gerate. Brille und so weiter habe ich auch ausgezogen. Und ja, es war mir dann ehrlich gesagt nicht geheuer. Es war dunkel, ich habe keine Brille an, ich habe nichts gesehen. Und um mich herum, ja, halt die mega rauschende, tosende, tobende See, habe ich mich nicht wohl gefühlt und bin quasi dann nur so bis zu den Knien rein und dann gleich wieder raus. Und ja, das war dann halt irgendwie auch Mist, weil dann war für nix und wieder nix, habe ich quasi dann meine Füße und Beine sandig und salzig gemacht. Das war der passende Abschluss für den Tag.
Und jetzt muss ich dich ein bisschen aufmuntern. Immerhin hatten wir genug Nutzwasser dabei, sodass du dich abwaschen konntest vom Sand. Und jetzt haben wir hier ein schönes Plätzchen direkt am Meer. Sieht sogar ein bisschen Südsternhimmel. Ein bisschen zumindest. Ja. Und dann hoffen wir, dass die Flut nicht so hoch kommt heute Nacht, dass ein paar von den riesigen Wellen dann doch überschwappen über den Art Damm, der sich hier so natürlich gebildet hat, sodass wir trocken im Zelt bleiben.
Was durchaus eine ernsthafte Sorge ist, ne? Dass das vielleicht doch passieren könnte. Also hier anscheinend ist irgendwie der höchste Flutpunkt, Zeitpunkt um 6.30 Uhr morgens, morgen früh. Wir haben uns schon überlegt, ob wir vielleicht den Wecker auf 5 stellen oder so, dass wir da notfalls rechtzeitig noch das Zelt abbauen können. Schauen wir mal. Ja, und dann fahren wir halt morgen weiter am Strand entlang. Und natürlich hat uns dieser Weg jetzt hoch durch die Bananenplantagen auch keinen der drei Hügel erspart, mit denen wir sowieso gerechnet haben. Sondern man kam quasi runter von der Bananenplantage. Da sind wir jetzt hier quasi am Strand. Und morgen nach 2 Kilometern oder nicht mal wahrscheinlich nach 1 Kilometer beginnt dann gleich der erste von diesen 3 Hügeln. Also wenigstens das hätte man sich erhoffen können, dass wenn man da jetzt schon irgendwie groß oben rumfährt, dass man dann wenigstens auch um einen von diesen 3 Hügeln rumfährt. Aber nee. Wir sind wirklich nur das oben rumgefahren, wo wir eigentlich gedacht hätten, dass wir schön ganz unten flach entlang vom Strand fahren und die 3 blöden Peaks da morgen, die wahrscheinlich auch sausteil werden, haben wir dann trotzdem noch vor uns.
Ja, aber die sind dann hoffentlich nicht so schlimm, da ist die Straße dann breiter und vielleicht sind sie auch nicht so steil. Jetzt ein bisschen positiv denken. Immerhin ist es echt angenehm von der Temperatur, das muss ich hier jetzt mal gerade einwerfen. Also ich habe super geschwitzt über diese steilen Straße da gerade und zwar so viel, dass ich dachte, boah, da habe ich jetzt wieder für eine ganze Woche geschwitzt. Und in Malaysia war es ja immer so, dass das dann abends echt scheiße war, weil man so klebrig war und es halt einfach nicht getrocknet hatte. Aber ich habe das von früher eigentlich nicht mehr so in Erinnerung von, weil ich nicht Zentralasien oder auch davor. Da war es abends eigentlich ja dann immer so, dass der Schweiß getrocknet war. Und das war halt in den letzten Monaten eigentlich nie so. Und jetzt hier auf Java ist es wieder so. Mein Schweiß trocknet, sodass ich abends nicht so feucht klebrig bin, wie es halt immer in Malaysia und jetzt zuletzt so war. Und das ist einfach super angenehm. Also muss ich sagen, schön, dass die Temperaturen wieder angenehm sind. Über Zelt drüber und es ist angenehm im Zelt, man kann angenehm schlafen. Das ist doch was hier, was Schönes. Auch und das halt, obwohl wir jetzt wieder auf 0 Meter sind. Ich meine, das war ja die Nächte zuvor, wo wir gezeltet haben, auch so, dass es abgekühlt ist. Aber ich dachte halt, vielleicht, weil wir jetzt auf 200-300 Meter sind oder so. Aber nee, es ist halt hier unten am Meer auch so.
Ja, da sieht man, wie unsere Ansprüche gesunken sind. Wir sind schon froh, wenn der Schweiß von tagsüber abends wenigstens trocknet auf unserer Haut. Ja, ist schon kein Ponyhof manchmal so eine Fahrradtour.
Ja, ein bisschen gewaschen Katzenwäsche habe ich ja auch gemacht, aber das hätte in Malaysia halt auch nicht viel geholfen, weil man dann nur noch nässer war. Aber hier trocknet alles wieder schön.
Ja, du hast gerade gesagt, wir hatten ja genug Nutzwasser dabei. Ja, allerdings hatten wir genug Nutzwasser dabei, denn das hatten wir vergessen eigentlich noch dazu zu sagen, das hätte man vielleicht noch erwähnen sollen, dass wir bevor diese Straße, diese mega steile Straße, also wenn ich da allein unterwegs gewesen wäre mit meinem Fahrrad, hätte ich die Gepäcktaschen abnehmen können und mein Fahrrad ohne Gepäck hochschieben müssen. Mit dem Gepäck hätte ich es gar nicht hochgeschoben bekommen an manchen Stellen. Jedenfalls davor haben wir natürlich auch noch unseren 10 Liter Wassersack aufgefüllt in dem Dorf davor, weil wir dachten, ja, vielleicht, wenn wir da ins Meer springen wollen abends und so, wäre es ganz nett, noch das Salzwasser abzuduschen. Das heißt, ja, wir mussten zusätzlich zu unserem ganzen üblichen Gepäck auch noch 10 Liter Nutzwasser, Duschwasser da durch die Bananenplantage hoch und runter mitschleppen. Das hat das Ganze dann nochmal irgendwie ein bisschen ärgerlicher gemacht. Zweite Anmerkung, die ich noch machen möchte zu dem Einspieler gerade ist, ich hatte ja erzählt, dass da der Gurt von meiner Essenstasche gerissen ist, als ich das Fahrrad zum Zelt geschoben habe. Das mit dem Gurt war eigentlich das kleinste Problem, das konnte man letztlich einfach wieder zusammenknoten, also die beiden gerissenen Enden wieder zusammenknoten und jetzt ist eigentlich das wieder insoweit wunderbar. Es hat sogar einen Vorteil noch, dass ich, auch wenn ich die Taschen nicht am Fahrrad habe, die vordere linke und die rechte Tasche jetzt leichter unterscheiden kann. Jetzt weiß ich immer, die mit dem Knoten ist die Essenstasche. Die ohne Knoten ist da, wo meine Regenklamotten, Winterklamotten, Daunenjacke und so weiter drin ist. Also insofern ist das jetzt, dieser Knoten ist eher ein Feature als ein Bug für mich mittlerweile, muss ich sagen. Allerdings, was deutlich ärgerlicher ist, ist, dass ich festgestellt habe, dass mein Licht nicht mehr funktioniert. Und der Gurt hatte sich da halt nicht nur in den Speichen verhakt, sondern auch so ein bisschen um den Nabendynamo gewickelt, auch auf der Seite, wo der Strom dann über das Kabel abgeführt wird. Und ich weiß nicht, ob dadurch irgendwas verbogen ist, oder ich weiß auch nicht, ob der Nabendynamo schon vorher in den Bananenplantagen oder in den steilen Straßen irgendwie am Arsch gegangen ist. Aber jedenfalls, ja, funktioniert mein Licht jetzt nicht mehr. Hatte ich ja schon mal das Problem. Ich habe den Nabendynamo ja in Tiflis schon mal ausgetauscht gehabt. Und ja, das ist halt schon echt ärgerlich, weil ich meine, bisher hätte ich jetzt kein Licht gebraucht, aber das kommt immer unerwartet, wenn man Licht braucht. Dann hast du irgendwo einen Tunnel oder dann wird es irgendwie, du findest keinen Zeltplatz abends und es wird dunkel. Und ich bin mir absolut sicher, dass da auf dieser Tour mal noch die eine oder andere Situation kommen wird, wo es einfach sehr ärgerlich sein wird, dass mein Licht nicht mehr funktioniert. Das, ja, bedrückt mich doch ein bisschen mal wieder. Und ich weiß auch nicht, ob ich es noch hinbekommen werde auf dieser Tour, nochmal diesen Nabendynamo zu wechseln. Kommst halt auch nicht so leicht dran. Eine dritte Anmerkung wollte ich auch noch machen zu dem Einspieler. Und zwar zum Thema Wetter. Vor allem du hattest ja erzählt in dem Einspieler, dass es jetzt hier wieder viel kühler ist als in Malaysia und in Thailand und auch irgendwie selbst auf Meeresniveau wieder angenehm zum Schlafen. Es ist kühler, aber es ist vor allem auch richtig schönes Wetter. Das wollte ich noch ergänzen. Also ich hatte ja erzählt in der letzten Episode, dass ich an Tag 1 und 2 nach Jakarta doch mit relativ viel Regen zu kämpfen hatte, aber seither hat es eigentlich gar nicht mehr so richtig geregnet, sondern es war wirklich einfach richtig schönes deutsches Sommerwetter hier im Südwinter auf Java.
Ja, tagsüber eben wie ein Sommertag in Deutschland, nachts okay zum Schlafen, zumindest auf 100 Meter plus, sogar mit Überzelt oder auch an der Südküste mit Überzelt, weil da schön Wind ging immer. Frage, sind jetzt unsere ganzen Hauptprobleme weg, von denen wir in der letzten Malaysia-Episode erzählt hatten? Also damals war ja die Vermutung, dass es einerseits von der Hitze in Kombination mit der ganzen Feuchtigkeit kam, weil halt nie alles getrocknet ist und wir deswegen halt so Ausschläge entwickelt haben, gerade in den Kniekehlen, Armbeugen, aber auch, weiß ich nicht, Nacken, Schulterbereich oder um die Augen. Bei dir, beginnen wir mal bei dir.
Ja, also bei mir ist schon besser geworden, muss ich sagen. Also mich juckt es jetzt nicht mehr so. Ich würde sogar fast sagen, es ist wieder so, wie es vor Malaysia war. Also ich weiß nicht, ob da nochmal irgendwas zurückkommen wird demnächst. Jetzt hier auf Bali ist auch wieder ein bisschen feuchter und so, aber auf Java war eigentlich erstmal gut und alles weg.
Ja, bei mir leider nicht. Bei mir ist es noch nicht weggegangen. Ist auch nicht wirklich besser geworden. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen empfindlicher. Ich reagiere ja auch auf Mückenstiche immer empfindlich. Mücken gibt es leider immer noch zuhauf. Das heißt, damit hat man auch noch zu kämpfen. Also ist nicht alles besser geworden, was das Zelten und die Abende angeht. Ja, ganz abgesehen davon, dass bis auf den schönen Strandzeltplatz, dass wir jetzt auch nicht die Hammer-Zeltplätze gefunden hatten, weil man sich halt immer irgendwo im Gebüsch verstecken musste bei den Dörfern. Naja, so viel dazu. Am nächsten Morgen hat Tizian sich nochmal gemeldet vom selben Zeltplatz.
Ja, wir melden uns nochmal kurz hier. Nächster Morgen hier an diesem Platz am Strand. Die Welt sieht schon wieder ganz anders aus. Die Sonne ist jetzt aufgegangen. Frühstücken hier. Kam vorher dann noch so ein Jogger hier vorbei, so ein junger, auch so in unserem Alter vielleicht, ein Jogger, hat dann hier auch noch ein paar Fotos gemacht, hat sich dann mit uns unterhalten, wo kommt ihr her, wo seid ihr losgefahren, wo fahrt ihr noch hin und so weiter. Und dann zückt er irgendwie noch sein Handy, geht nochmal irgendwie zum Strand vor und scheint da irgendwie zu filmen, filmt dann auch zu uns zurück und deutet uns an, hey, wir sollen doch mal winken, dann winke ich. Dann kommt er wieder zu uns zurück und filmt irgendwie offensichtlich nochmal, ohne irgendwie zu fragen vorher, und redet dann mit uns, wo kommt ihr her? Dann habe ich gesagt, ja, I just told you, we came from Germany. Und dann fragt er halt, ja, dann hat er irgendwie die ganzen Fragen nochmal fürs Video gestellt. Und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, komm, also frag doch entweder vorher, ob du ein kleines Interview mit uns führen darfst für deinen Instagram- oder TikTok-Kanal. Okay, aber halt das einfach so ungefragt machen, hat mich dann ein bisschen genervt. Und dann wollte er noch irgendwie Fotos mit uns haben und was weiß ich. Und ja, da habe ich mich dann schon wieder angefangen, so ein bisschen zu fühlen wie halt so ein Star, der doch eigentlich nur in Ruhe im Café sitzen möchte, mit seiner Freundin dort in Ruhe einen Kaffee trinken möchte und ständig kommt irgendwie ein Fan vorbei und möchte irgendwie ein Selfie mit ihm haben oder sogar ein Instagram-Interview für sein Reel auf Instagram. Ja, ist schon ein bisschen anstrengend. Und der Star bekommt wenigstens Geld dafür. Der ist wenigstens reich normalerweise dafür, dass er ein Star ist. Wir kriegen halt nichts, ne? Und ich sag halt mal, dass es halt auch anders geht. Das zeigt ein Beispiel von der Forest City, um auch mal quasi dem ein positives Beispiel gegenüberzustellen und nicht immer nur die negativen Beispiele zu nennen. Da haben wir ja auch gezeltet am Strand und da wären wir jetzt sicherlich auch nicht böse gewesen, wenn wir da den Strand immer komplett für uns alleine gehabt hätten von morgens bis abends. Aber da kam dann auch abends noch so ein Inder vorbei spaziert, der dort lebt und der hat sich echt total dann nett noch mit uns unterhalten, hat gefragt, was wir so machen, hat uns dann auch erzählt, was er so macht. Anscheinend irgendwie arbeitet er in der IT, anscheinend gibt es in der Forest City so einen Coworking Space, wo viele junge Leute in der IT remote arbeiten und irgendwie so ganz habe ich es nicht verstanden, aber irgendwie sowas in die Richtung. Also das heißt, er lebt da zumindest für eine gewisse Zeit. Und ja, das war wirklich ein interessantes Gespräch, was auf gegenseitigem Interesse begründet war. Und da hat man nicht den Eindruck gehabt, dass man irgendwie nur Bildmaterial und Statist für das nächste TikTok-Video ist. Naja, aber er ist dann auch wieder gegangen, wieder zurückgejoggt und jetzt haben wir tatsächlich den Strand ganz für uns alleine, sitzen hier in der Sonne, wieder dieser wirklich pechschwarze Strand und dann der krasse Kontrast zu dem, ja, zu dem total weißen Meer, weil das eben von der Gischt oder von dem Schaum, von den Wellen, die ja hier immer noch heftig toben, total weiß ist.
Ja, einer der hübschesten Campingplätze, die wir so in letzter Zeit zumindest hatten. Auf jeden Fall wahrscheinlich der hübscheste, die wir in letzter Zeit hatten und einer der hübschesten insgesamt. Und wir wurden auch nicht vom Wasser überschwemmt heute Nacht. Die Furcht war unbegründet. Dazu ist der Strand dann doch zu steil gewesen und wir hoch genug.
Ich muss aber gestehen, ich hatte ein bisschen Schiss einmal. Ich hab dann gespürt, wie es irgendwie so rumst, wie der Boden kurz wackelt. Nicht so wirklich wie bei einem Erdbeben, weil es wirklich nur ein Rumsen war und nicht so ein Gewackel über mehrere Sekunden hinweg. Aber trotzdem geht natürlich da der Gedanke hier auch, weil ja überall auch auf Java teilweise Tsunami-Warnschilder und so stehen dann halt schon. Und wenn jetzt hier ein Tsunami kommt, also ich meine, dann wären wir weg. Dafür stehen wir definitiv nah genug am Strand. Und da habe ich schon ein bisschen Bammel bekommen. Dann war das jetzt doch ein Erdbeben. Da habe ich auch mal rausgeschaut, ob sich das Meer so zurückzieht, wie er beim Tsunami, ne, bevor der kommt, zieht sich das Meer total zurück. Und da habe ich schon überlegt, okay, was machen wir jetzt, wenn sich das Meer total zurückzieht? Weil ist jetzt auch nicht so einfach hier. Was nehme ich alles mit? Pass, Geld? Sollte ich den Laptop mitnehmen? Ja, also solche Gedanken gingen mir da schon ein bisschen durch den Kopf. Und ich habe dann eben auch, eben, wie gesagt, rausgeschaut, ob sich das Meer zurückzieht. Und da kam auch mal eine Welle, die kam uns schon relativ nahe dann hier. Aber sie hat nicht ganz das Zelt erreicht. Und ja, sogar ich lag dann eine gewisse Weile dann doch wach und habe halt irgendwie versucht zu hören aufs Meer, ob ich es noch höre, ob es noch da ist oder ob es sich zurückgezogen hat. Hat dann noch immer mal wieder so gerumst. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die Wellen sind, die vorne gegen den Fels klatschen. Oder ob tatsächlich da diese zwei Felsen da heute Nacht runtergefallen sind, die da unten jetzt da quasi im Strand liegen. Nee, das wahrscheinlich nicht. Müssen wir mal die Bilder von gestern Abend nochmal anschauen. Nee, das hätte wahrscheinlich mehr gerumst bei den Felsen. Ja. Aber es ist gut gegangen. Und ich konnte dann auch wieder irgendwann einschlafen. Aber echt Wahnsinn, oder? Wie die Wellen hier. War echt richtig krass. Das Wasser spritzt Meter hoch. So richtige Surferwellen. Wahnsinn. Muss ich auf jeden Fall jetzt, wo es hell ist, nachher nochmal ins Wasser. Ja, ich bin dann tatsächlich auch nochmal ins Wasser gesprungen nach dieser Aufnahme. Leider war es allerdings so, dass dieser feine, super feine schwarze Sandstrand dann unter Wasser doch leider relativ schnell in eher so einen groben Kiesstrand überging. Und diese wilden, hohen Wellen haben dann immer wieder die Kieselsteine unterm Wasser wild hin und her geschleudert. Und die sind einem dann um die Knöchel geflogen und es hat teilweise richtig wehgetan an den Füßen. Deswegen allzu lang bin ich dann trotzdem leider nicht im Wasser geblieben. Aber 2-3 Mal habe ich mich mal von der Welle mitreißen lassen, das war schon drin.
Ja, und danach standen dann eben noch die 3 Peaks an, die du schon genannt hattest, wo wir dachten, kann ja nur noch besser werden nach dem Bananenplantagenzeug. Wir hatten einen mit 65, einen mit 100 und einen mit 70 Höhenmeter. Dazwischen ging es halt immer wieder runter auf 0 Meter am Meer. Der erste Peak, sind wir hochgefahren, war zwar wahnsinnig steil, aber immerhin war er nur 65 Höhenmeter hoch. Oben angekommen sehen wir unsere Straße, die geradeaus ging und wieder runter. Aber nach links biegt eine andere Straße ab, weiter hoch in die Berge, wieder zwischen Bananenbäumen. Und das Problem, alle Motorräder fahren links. Schon mal kein gutes Zeichen. Haben wir erstmal eine Frau gefragt, die da rumstand. Die deutet einfach so nach links. Konnte jetzt uns nicht so richtig verstehen, aber wir haben klar gefragt, kann man hier lang? Die deutet nach links. Da sind wir schon ein bisschen am Boden zerstört gewesen, weil wir hatten keinen Bock auf noch so ein Abenteuer durch die Bananenplantagen. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren jetzt einfach mal vorsichtig geradeaus weiter ums Eck. Und da hat man dann irgendwann schon gesehen, dass die Straße einfach so an einer hohen Klippe endet. Also einfach so, ohne Zaun oder Absperrung, ist die Straße einfach irgendwann abgebrochen. Das heißt, wenn man nicht aufpassen würde, würde man da geradewegs drüber fahren und dann im Sand oder im Meer landen. Also 20 Meter senkrecht wird man da runterstürzen. Aber wir sind natürlich vorsichtig gefahren, weil wir wussten, dass da vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist. Wir sind also nicht runtergeplumpst. Und außerdem hat man gesehen, dass da eben links zwischen der Straße und dem Berghang so einen kleinen Behelfsweg betoniert angelegt hat. Den konnte man dann 20 Meter gut fahren oder laufen. Und auch dann ist der aber auch von einem Erdrutsch bzw. dem Meer weggewaschen worden. Aber auch da hat sich dann so ein kleiner Trampelpfad am Berghang gebildet, der dann runter auf die andere Seite eben führt und dann zum Strand. Und das ging dann tatsächlich. Da kam dann auch ein Roller sogar vorbei, der da ein bisschen mit seinem Roller wenden musste und den mal drehen musste, aber der drüber gefahren ist und wir konnten dann entsprechend auch die Räder drüber schieben. Und dann mussten wir halt noch 50 Meter durch den Sand schieben. War zwar ein bisschen anstrengend, aber den ersten Peak haben wir schon mal geschafft, ohne nochmal durch Bananenplantagen fahren zu müssen.
Dann konnten wir uns ungefähr für 1 Kilometer, den es da dann flach durch das Tal ging, mehr oder weniger erholen. Und nach diesem 1 Kilometer beginnt dann der zweite Peak. Der zweite Peak, ja, der höchste von den dreien, der war 100 Meter hoch und das war auch der entsprechend steilste und längste Aufstieg und das Ganze auf der schlechtesten Straße. Also der Asphalt da war wirklich total im Arsch. Die Straße, die bestand vor allem aus rumliegenden Asphaltbrocken. Ich glaube, so würde ich das am ehesten beschreiben. Aber immerhin war die Straße nicht komplett weggebrochen, war nicht komplett weggewaschen worden. Die war auch so ein bisschen mehr, die war nicht direkt am Meer entlang, muss man sagen. Insofern bestand da auch nicht ganz so die Gefahr, dass sie vom Meer weggewaschen wurde. Und ja, also ich hatte ja schon in der letzten Episode auch gesagt, dass Indonesien so den Ruf hat, dass die Straßen ganz besonders steil sind. Das stimmt hier offensichtlich auch noch. Und ich hatte auch in der letzten Episode gesagt, dass die Straßen mich überrascht haben, wie schlecht sie sind. Das stimmt hier auch noch. Aber naja, solange sie noch da sind, kommt man zumindest irgendwie halt schon hoch.
Ja, nur wie ist die Frage. Also teilweise musste ich mich da schon ein bisschen übernehmen, um dann noch hochzukommen, ohne dauernd alle 2 Meter irgendwie kurz anhalten zu müssen, was ja teilweise auch ein bisschen schwierig ist, wenn die Straße so steil ist, dann anzuhalten, muss man den richtigen Fuß aufsetzen, weil ich immer Panik habe, dass ich sonst umklappe, weil wenn ich halt den Fuß tatsächlich auf die Straße weiter unten setze, dann ist mein Fahrrad so schräg und das Gewicht so groß, dass ich Angst habe, umzufallen. Also ich halte eigentlich schon nicht so gerne an und dann übernehme ich mich lieber ein bisschen und komme dann hoch und habe oben dann ein bisschen stechenden Kopfschmerz und Schwindel kurz, weil das einfach so steil war und man sich da noch hochpushen musste. Aber ja, war dann vorbei und der dritte Peak, der war im Vergleich dazu ein Kinderspiel. Der war überhaupt nicht mehr so steil und die Straße war wunderbar asphaltiert. Also dann hatten wir es geschafft. Und den Rest des Tages mussten wir nur noch 45 Kilometer im Grunde auf einer Straße an der langgezogenen Bucht bis in die Stadt Puger entlangfahren, ohne zwar jedes Meer zu sehen tatsächlich, aber immerhin war es flach und ja, Gegenwind hat man auch ein bisschen, also es war jetzt nicht so doll zum Fahren, aber es war nicht mehr so schlimm wie davor. Wir haben auch wieder am Strand gezeltet, diesmal aber hinter der Düne tatsächlich, war also nicht ganz so hübsch. Und danach kam dann die Stadt Puger. Und ja, dahinter hast du dann eine mögliche Route auf der Karte entdeckt, die nicht asphaltiert war und kaum Dörfer hatte. Und ich hatte schon wieder Panik, oh, nicht, dass die dann wieder irgendwo abgebrochen ist oder sonst irgendwas.
Ja, aber die führte ja nicht wirklich am Meer entlang und vor allem war, nach allem, was man von der Karte und den Höhenlinien auf der Karte erkennen konnte, auch wirklich flach. Da ging es nicht hoch und runter, war nicht zu erwarten. Und so konnte ich dich dann doch überzeugen, das Risiko einer schlechten Straße zumindest, das Bestand in Kauf zu nehmen. Und zwar wofür? Natürlich dafür, dass da kein Verkehr ist. Also wenn da halt nur eine nicht asphaltierte Straße lang führt und kaum Dörfer, dann hätte man halt die Hoffnung, dass da ausnahmsweise mal vielleicht ein bisschen weniger Verkehr ist als sonst auf Java. Also wenn nicht da, wo dann? Und da haben wir dann tatsächlich auf dieser Straße auch nochmal einen Einspieler aufgenommen, ob jetzt dieser Plan auch tatsächlich mal aufgegangen ist oder nicht. Wir sind jetzt ganz im Südosten von Java, östlich von der Stadt Puger, die man Puger schreibt, P-U-G-E-R, aber anscheinend spricht man sie Puger, Puger. Das hat am Anfang ein bisschen zu Kommunikationsschwierigkeiten mit den Menschen geführt, die unterschiedliche Aussprache. Jedenfalls genau östlich von Puger sind wir jetzt da nochmal so ein bisschen auf Schotterwegen unterwegs durch Kautschukplantagen, Zuckerrohrplantagen. Und als wir dann im letzten Dorf waren, bevor dann der Schotterweg beginnen sollte, haben wir halt auch gesagt, ja, wo wir ungefähr hinwollen und so. Und da meinte der Typ, oh, das ist aber very difficult, fahrt lieber in die andere Richtung. Und naja, gut, never trust local advice ist ja unser Credo, weil wenn der gewusst hätte, was wir an den Vortagen schon alles so hoch und runter gefahren sind und überhaupt gefahren sind, dann weiß ich nicht, ob er noch behauptet hätte, dass das hier very difficult wäre. Und dann sind wir da entsprechend halt einfach weitergefahren. Immerhin hat er nicht gesagt impossible, sondern nur very difficult. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass man überhaupt durchkommt. War ja bei uns in den letzten Tagen auch nicht immer so klar. Und es ist schon schön. Es ist ruhig. Es ist wirklich das erste Mal, glaube ich, auf Java, dass man wirklich sagen kann, dass hier wenig Verkehr ist. Es ist jetzt eine Viertelstunde her oder so, seit der letzte Roller an uns vorbeigefahren ist und es ist im Prinzip dann auch entsprechend eine Viertelstunde her, seit wir überhaupt den letzten Menschen gesehen haben in unserer Nähe. Und das kam, glaube ich, bisher auf Java so nicht vor. Es ist einfach ruhig. Die Straße, der Schotterweg, Erdweg ist schon ziemlich holprig, teilweise auch ein bisschen grenzwertig, dass man sagen könnte, oh, vielleicht wären wir doch besser Asphalt gefahren, aber letztlich der größere Teil war jetzt eigentlich schon okay, sodass ich sagen würde, es war es echt wert, hier lang zu fahren, um zumindest mal so ein bisschen Ruhe und Naturgeräusche und mal wieder Blätter rauschen und solche Dinge genießen zu können. Und schöne Alleen auch überall. Also man hat zwar die Plantagen links und rechts von dem Weg, was jetzt vielleicht nicht so idyllisch und romantisch ist, wobei die Kautschukplantagen ja im Prinzip immerhin Wald sind, aber vor allem sind die Wege auch gesäumt von, keine Ahnung, was das für Bäume sind, aber von hohen Bäumen, die Schatten spenden und die wirklich ein sehr idyllisches Alleebild abgeben. Und im Hintergrund hinter den Plantagen sieht man auch so ein paar Bergrücken mit, das ist wahrscheinlich sogar noch relativ ursprünglicher Urwald, also ist schon hübsch. Aber natürlich ist es jetzt nicht irgendwie so, dass wir jetzt tagelang hier durchfahren. Ich habe es ja vorher schon gesagt, das ist halt eine Handvoll Kilometer. 5, wenn wir Glück haben, 10 Kilometer. Dann sind wir wieder zurück im normalen Java-Alltagstrubel wahrscheinlich. An sich wäre es ja auch wunderschön zu zelten. Aber es passt jetzt leider nicht so richtig von der Uhrzeit. Wir sind jetzt hier noch vormittags unterwegs und ich fürchte, bis wir wieder zelten wollen, sind wir aus dem Gebiet wieder raus. Aber man kann nicht alles haben.
Hinter der ruhigen Erdstraße mussten wir dann zurück ins Inland abbiegen. Da gab es gar keine Straße mehr an der Küste, auch nicht auf der Karte. Also wie immer, kleine Straßen durch Reisfelder und vor allem Dörfer. Gleichzeitig ging es noch bergauf. Das heißt, die Reisfelder werden hier zu Reisterrassen, die sich dann über Stufen den Berg hochschieben. Und am Straßenrand verlief eigentlich die ganze Zeit so ein Bach den Berg hinunter an der Straße entlang. Wahrscheinlich auch zur Bewässerung der Reisfelder genutzt. Also hier wird ja vor allem Reis in überschwemmten Feldern angebaut, weil es einfach einfacher ist und man mehr Reis dadurch gewinnt. Das Wasser ist aber trotzdem verhältnismäßig klar gewesen und das hat offenbar dafür gesorgt, dass die Leute, die da wohnen, gedacht haben, sie baden da im Bach, weil der so klar ist. Weil ab und zu hat man tatsächlich Leute gesehen, die da baden. Also nicht nur Kinder, sondern vor allem auch Erwachsene. Und zwar nicht irgendwie, um sich abzukühlen. Also war auch gar nicht mehr so warm eigentlich abends, als wir da durchgefahren sind, sondern vor allem als Dusche. Also die hatten da auch Seife dabei und so. Und so haben wir irgendwie nackte Männer und auch nackte Frauen tatsächlich gesehen, die da im Bach waren und sich, ja, also bis zur Hüfte standen die im Wasser, Rücken zur Straße und hatten dann eben Schaum in den Haaren oder so und haben sich da gewaschen. Also war schon ein bisschen erstaunlich, das zu sehen, vor allem auf dem muslimischen Java. Vielleicht waren die hier irgendwie anders drauf oder vielleicht ist das irgendwas Traditionelles, was die da in den Dörfern so machen, sich in den Bach waschen, irgendwie einmal in der Woche oder sonst was. Aber gut, kann sich auch überlegen, ob das so hygienisch ist, weil man duscht da natürlich auch mit dem Abwasser der weiterflussaufwärts Duschenden und außerdem mit dem Wasser, was durch den ganzen Müll, der da immer in den Bach geworfen ist, durchfließt. Aber okay, wahrscheinlich wären wir auch sauberer geworden dadurch. Ja, und weiter sind wir dann eben auf dieser schmalen Straße bergauf gefahren, am Bach entlang. Immer noch rechts Häuser, links Reisfelder. Und auf den Reisfeldern standen dann irgendwann Dutzende Leute mit so Drachenschnüren in den Händen, die sich da alle so versammelt hatten auf diesem einen Reisfeld sozusagen. Also junge und alte Leute, vor allem aber Männer und Jungen. Und ja, es scheint so ein bisschen so, dass das ganze Dorf zusammengekommen ist nach Feierabend, um da Drachen steigen zu lassen. Haben wir auch in der letzten Episode schon erzählt, dass wir sehr häufig irgendwelche Drachen in der Luft fliegen haben sehen. Und ja, meistens sind das so selbstgebaute Papierdrachen irgendwie, relativ simpel, quadratisch oder teilweise auch aus einer alten Plastiktüte habe ich sogar mal einen gesehen, gemacht. Aber teilweise sind es auch richtig große und ausgefallene Drachen. Also ein paar hat man gesehen, die aussahen wie riesige Greifvögel zum Beispiel oder sowas. Das sah dann auch ganz cool aus. Also irgendwie ist Drachensteigen wohl Volkssport Nummer 1 in Indonesien. Und ja, egal wo man rumfährt, fast immer sieht man irgendwo einen Drachen am Himmel und manchmal vor allem abends eben sogar ganz viele auf einmal. Das sieht dann auch ganz cool aus.
Angeblich soll das wohl schon auch eine gewisse Tradition haben in Indonesien. Ich habe gelesen, die ersten Drachen, also die frühesten Drachen, die man archäologisch gefunden hat von der Menschheit, hat man wohl in Indonesien gefunden. Jedenfalls vermutet man, dass es sich bei dem, was man da gefunden hat, vielleicht um Drachen handeln könnte. Und ja, geht da halt, was die Tradition angeht, auch so ein bisschen ins Religiöse, geht darum, Geister mit dem Drachen zu besänftigen oder die Drachen sollen irgendwie die Gebete in den Himmel tragen. Also es ist jedenfalls vom Hintergrund her schon mehr als nur Freizeitvergnügen, wobei, wenn ich mir jetzt heute so anschaue, wer und wie da Drachen steigen lässt, dann ist zumindest heute, glaube ich, der Freizeitspaß schon der Hauptantrieb, der da dahinter steckt, würde ich sagen. So wirkt es jedenfalls auf mich. Ja, du hast es gesagt, wir sind an dem Bach flussaufwärts gefahren, das heißt, wir sind bergauf gefahren. Letztlich ging es dann da sogar nochmal über einen 700 Meter hohen Pass. Und dieser Pass, der war echt nicht so angenehm, denn zumindest so die letzten, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer das dann so waren, vielleicht die letzten 10 Kilometer oder so auf dem Pass hoch, da gab es nur eine große Straße, also das heißt eine Hauptstraße. Dafür war sie eigentlich gar nicht mal so groß, aber trotzdem viel befahren, auch viele LKW. Und dann bergab auf der anderen Seite von dem Pass, da ja, musste man halt auch erstmal noch die ersten paar Kilometer auf dieser großen Straße fahren. Und da sind dann halt die LKW teilweise langsamer gefahren als wir. Und das war halt schon relativ nervig, weil, also wenn man da halt wegen so einem blöden LKW, der den Berg runterschleicht, bremsen muss und nicht schön, ja, die Abfahrt genießen kann. Und am Anfang habe ich halt gedacht, na gut, dann lasse ich halt diese kleine LKW-Kolonne, die da gerade vor mir rumfährt, halt mal ein bisschen davonfahren und warte am Straßenrand, sodass die dann irgendwie weg sind und ich dann freie Bahn habe erstmal zumindest, bis ich sie dann wieder erreicht habe. Aber das Problem war halt, dass da von hinten halt immer wieder neue LKW nachgekommen sind. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, ja gut, dann muss ich halt das Spiel mitspielen, genauso wie es die Motorroller alle machen. Das heißt, nicht versuchen, die LKW-Kolonne davonziehen zu lassen, sondern stattdessen an die Spitze der LKW-Kolonne zu kommen. Und dann habe ich halt angefangen, die LKWs zu überholen, genauso wie es halt die Motorroller auch machen. Und da ja, bin ich halt darunter gedüst. Belinda hinter mir habe ich natürlich nicht mehr gesehen, auch weil die ganzen LKWs im Weg waren. Und ich weiß nicht, wie aktiv du die so überholt hast.
Naja, wenn es ging, schon auch. Aber da es kurvig war, weiß ich nicht, war ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Habe mich hinter die Roller gehalten. Immer nur überholt, wenn ein Roller auch überholt hat.
Jedenfalls habe ich Belinda halt hinter mir dann irgendwann nicht mehr gesehen und nach ein paar Kilometern hätte ich dann halt vielleicht normalerweise schon mal angehalten, um mal wieder auf Belinda zu warten. Aber in dem Fall hätte das halt ja bedeutet, dass die ganzen Überholerfolge der letzten Minuten dahin gewesen wären. Dann wären ja die ganzen LKW wieder an mir vorbei gewesen, die ich mühsam überholt hatte. Und ja, das hat mich nicht gerade dazu motiviert, anzuhalten und auf dich zu warten. Und deswegen dachte ich halt, jo, Belinda ist ja mittlerweile auch eine äußerst erfahrene Radfahrende und Radreisende, die wird schon irgendwie klarkommen. Und dann bin ich halt weitergefahren, bis es dann irgendwann nicht mehr so steil war und die LKW dann irgendwann wieder schneller waren als ich. Und da habe ich dann auf dich gewartet. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass ich halt auch mit dieser Überholtaktik, die ich da gefahren bin, jetzt gar nicht so schnell war, wie ich jetzt ohne Verkehr hätte sein können. Also ich musste da ja dann auch immer wieder warten und Gelegenheiten abpassen und so weiter. Und deswegen warst du gar nicht so weit hinter mir, als ich dann da auf dich gewartet hatte. Bist du schneller gekommen, als ich es erwartet hätte. Und insofern hat das dann schon gepasst.
Ja, und so sind wir dann gemütlich runtergerollt am Ende am Hang des Ijen-Vulkans, tatsächlich ganz im Osten von Java, in die Stadt Banyuwangi, die ja ganz am östlichen Ende eben von Java liegt. 19 Tage waren wir also auf Java. Tizian hat mit dem Fahrrad 1460 Kilometer hier zurückgelegt. Und ja, Java ist die bevölkerungsreichste Insel der Welt. 150 Millionen Menschen leben allein nur auf Java. Ganz Indonesien zum Vergleich hat 250 Millionen Einwohner. Und ja, die nächste Insel, die bevorsteht, das ist Bali. Ist erstmal viel kleiner als Java, hat entsprechend auch weniger Einwohner, 4 Millionen Einwohner. Nämlich also eine etwas geringere Dichte als Java, allerdings schon noch eine der Inseln mit einer höheren Dichte im Vergleich zu den Inseln, die noch im Osten kommen werden. Also ist jetzt nicht irgendwie nichts los auf Bali. Ja, also sind wir eben per Fähre übergesetzt von Java auf Bali. Genau die Verbindung, wo 3 Wochen zuvor eine Fähre gekentert ist übrigens. Aber keine Sorge, wir haben es überlebt. Dafür hat sie auch nur 50 Cent pro Person gekostet. Es war eine große Autofähre, war also relativ einfach mit dem Fahrrad. Und es gab einen sehr komfortablen Passagierbereich mit quasi Sofas an den Fenstern, klimatisiert. Ja, leider hat die Überfahrt aber nur 20 Minuten gedauert, sind nämlich nur 4 Kilometer. Entsprechend konnten wir das nicht so ausnutzen. Und mussten vor allem auf der Fähre dann auch die Uhrzeit umstellen, denn Indonesien ist so groß, da gibt es 3 Zeitzonen. Jetzt sind wir also wieder UTC plus 8, also wieder plus 6 Stunden im Vergleich zur mitteleuropäischen Sommerzeit.
Und dann auf Bali, ganz im Westen der Insel Bali angekommen, stellte sich dann mal wieder die Frage, fahren wir jetzt die Nordküste oder die Südküste entlang, wie es halt oft so ist, wenn man Inseln durchqueren möchte. Im Gegensatz zu Java ist auf Bali tatsächlich die Südküste dichter besiedelt. Hier liegt dann auch die Inselhauptstadt Denpasar. Die kennen ja vielleicht auch einige von euch, denn Bali ist ja schließlich die Touristenhochburg Indonesiens. Allerdings haben wir uns entsprechend dann natürlich nicht für Denpasar entschieden, sondern für die Nordküste, die halt ein bisschen ruhiger ist. Da ist dann auch der Tourismus nicht ganz so extrem. Also da gab es jetzt schon irgendwie Restaurants mit westlichem Essen auch vielleicht ab und zu. Aber ja, also ich meine, wenn das Hauptsächliche ist, was ich von dem Tourismus mitbekomme, dann bin ich happy. Das finde ich voll okay. Und alle Nase lang gab es jetzt auch nicht, diese auf Touristen ausgelegten Restaurants. Westliche Touristen hat man insgesamt eigentlich an der Nordküste, da wo wir rumgefahren sind, auch nur relativ vereinzelt auf der Straße gesehen, muss man sagen. Wenn man da von der Fähre aus kommt, dann fährt man eigentlich sowieso erstmal 20 Kilometer mehr oder weniger nur durch den Wald Und der Verkehr dort war dann für indonesische Verhältnisse zumindest mal einigermaßen angenehm. Allerdings danach, nach diesen 20 Kilometern, war halt schon auch die Nordküste durchaus relativ dicht besiedelt, muss man sagen. Und es war auf der Straße auch dort dann wahnsinnig viel Verkehr mal wieder. Also da haben wir uns schon gefragt, wie muss das erst auf der Hauptstraße nach Denpasar entlang der Südküste aussehen, wenn das hier schon so ist. Und außerdem ist uns natürlich auch aufgefallen, dass die Nordküste von Bali etwas wärmer, etwas heißer war als jedenfalls die Südküste von Java. Ich glaube auch durchaus heißer als die Südküste von Bali gewesen wäre. Womöglich liegt es einfach daran, dass halt da der kühlende Südwind fehlt. Der Wind aus dem kühlen Süden, auf der Südhalbkugel ist ja im Süden kälter, das heißt Südwind kühlt. Und der, ja, den Wind, den man da ja im Süden Javas immer hatte, den gab es halt auf der Nordküste Balis nicht mehr so. Auch das Meer war total ruhig. Also das war wirklich auch wieder komplett anders als an der Südküste von Java, wo man ja Wellen hatte ohne Ende. Hier hätte es eigentlich auch von so wie die Oberfläche außer auch ein See sein können. Aber ja, also von den Temperaturen war es immer noch deutlich besser als Malaysia. Es war halt irgendwo dazwischen, zwischen Malaysia und der Südküste von Java, würde ich sagen, jetzt hier im Norden von Bali. Und dann hattest du eine relativ spontane Idee. Warum fahren wir jetzt hier eigentlich ganz außenrum die Nordküste ab und nicht einfach mal quer durchs Land, quer durch die Insel, quer durchs Hinterland? Das wäre doch eigentlich viel kürzer.
Ja, der Grund ist, dass die Fähre auf die nächste Insel wiederum ab Padang Bai fährt. Das ist leicht im Süden der Ostküste von Bali, eben nicht im Norden der Ostküste. Das heißt, man müsste, wenn man jetzt die Hauptstraße an der Küste entlang fährt, einmal komplett im Norden die Küstenlinie erstmal lang fahren und dann eben wieder leicht nach Süden abbiegen. Und da könnte man sich eben 30 Kilometer sparen, indem man quer durch die Insel fährt. Außerdem wird die Küste im Osten dann auch ein bisschen steiler. Also es gibt mehr hoch und runter wieder, selbst wenn man die Hauptstraße fährt. Ja, der andere Haken allerdings ist, dass die Abkürzung durch die Mitte der Insel halt bedeutet, dass man auch, naja, Bali ist halt auch eine Vulkaninsel wie alle anderen Inseln. Das heißt, auf der Insel sind Berge. Das heißt, wenn man abkürzt, muss man über diese Berge fahren. Um genau zu sein, würde uns die Abkürzung auf 1700 Meter hochführen.
Ja, aber das hat mich dann trotzdem ein bisschen gecatcht, diese Idee, weil generell fahre ich halt trotzdem lieber einmal weit hoch und dann wieder einmal weit runter, als die ganze Zeit so ein bisschen hoch und runter, 100 Meter hoch, 100 Meter runter, 100 Meter hoch, 100 Meter runter. Das wären zwar in Summe schon weniger Höhenmeter auch gewesen, wenn man unten an der Küste lang gefahren wäre, aber es ist für die Motivation einfach viel besser, wenn man einen langen Anstieg hat, als ganz, ganz viele kleine.
Ja, ich war eigentlich selber noch nicht von meiner Idee überzeugt, aber einerseits ist die Straße für den Aufstieg eine der wenigen in Indonesien, die auf der Karte Serpentinen hat und dadurch gar nicht so steil ist. Also eigentlich ging es relativ gleichmäßig auf 35 Kilometer von 0 auf 1700 hoch, das sind dann so circa 5%. Und außerdem war der Verkehr halt schon auch unangenehm auf der Hauptstraße an der Nordküste und da wäre die Hoffnung gewesen, dass da weniger los ist.
Außerdem ist da wieder schön kühl und man würde dann oben auch ein bisschen am Kraterrand entlangfahren und vielleicht sogar ein bisschen eine schöne Aussicht haben, ne? Also das war ja schon auch ein bisschen unsere Motivation und dann ja, haben wir gesagt, komm, lass machen und sind dann so irgendwo in der Mitte von der Küstenstraße im Norden von Bali abgebogen ins Landesinnere und da ging es dann auch gleich eben diese 5% Steigung den Berg hoch. Und ja, letztlich muss man sagen, das Verhältnis von der Straßenbreite zum Verkehrsaufkommen auf dieser Straße beim Aufstieg hat sich dann noch gar nicht als so schlecht herausgestellt, immer für indonesische Verhältnisse. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon 4-5 Mal gesagt, das muss man immer dazu sagen. Also es war immer noch relativ viel Verkehr, aber halt, ja, für indonesische Verhältnisse, für so eine einigermaßen vernünftig ausgebaute Straße halt gar nicht so viel. Und ja, obwohl wir da am ersten Tag quasi, also nach der ersten Nacht auf Bali, erstmal noch 33 Kilometer an der Küste langfahren mussten, bis der Aufstieg dann eigentlich begann, sind wir dann trotzdem an diesem Tag schon auf 1450 Höhenmeter hochgekommen. Hatten dort dann ein relativ schönes Homestay auch und am nächsten Tag, am nächsten Morgen waren es dann quasi nur noch 4 Kilometer und eben dann 250 Höhenmeter bis zum höchsten Punkt unserer Route. Und ab dort ist man dann 15 Kilometer auf dem Kraterrand entlang gefahren, beziehungsweise exakter müsste man wahrscheinlich sagen auf dem Caldera-Rand, wie wir vorhin ja gelernt haben. Diese 15 Kilometer war ungefähr so ein Drittel des Umfangs, den man da einmal auf dem Rand, auf dem Grat mehr oder weniger entlang gefahren ist. Da waren dann aber auch Dörfer und so. Also es klingt vielleicht spektakulärer, als es ist, wenn man sagt, man fährt auf dem Grat des Caldera-Kraters entlang. Da waren links und rechts trotzdem häufig Häuser neben der Straße, die einem die Sicht in den Krater versperrt haben. Aber natürlich hat man ab und zu schon auch mal in den Krater reinschauen können.
Ja, genau. Und du hast ja gar nicht gesagt, was das eigentlich für ein Krater ist.
Ach, Asche über mein Haupt. Dann kommen wir mal zu Hilfe.
Das ist nämlich die Caldera, in dem der Mount Batur liegt, also einer der Vulkane, die auf Bali zu finden sind. Der hat natürlich wieder einen eigenen Krater innerhalb der Caldera und nebendran gibt es außerdem einen schönen großen See, den Batursee, der dann eben auch in dieser Caldera liegt. Das heißt eigentlich eine schöne Aussicht, wenn man da am Caldera-Rand entlang fährt. War aber leider ein bisschen arg diesig. Also schon am Tag zuvor hat es so manchmal leicht getröpfelt und war sehr neblig und wolkig. An dem Morgen sah es eigentlich recht vielversprechend aus, aber entweder bis wir dann da waren bei dem Krater, beziehungsweise vielleicht war es auch da innerhalb der Caldera so, dass da immer die Wolken drin standen, aber auf jeden Fall war es nicht so perfektes Wetter und außerdem waren wir halt von Süden am Krater, also am Caldera-Rand. Die Sonne steht hier ja im Norden, das heißt, man musste die Bilder auch noch gegen die Sonne machen, deswegen sieht es auf den Fotos wahrscheinlich ein bisschen blass und unspektakulär aus. Aber bisher immer noch die einzige Caldera, die wir mit dem Fahrrad erklommen haben. Ich glaube, bei Mount Aragats kann man es nicht als Caldera bezeichnen. Das ist ein alleinstehender Vulkan.
Außerdem muss man sagen, dass wir da auch nicht ganz mit dem Fahrrad bis zum Kraterrand gefahren sind, sondern das letzte Stück ja dann gewandert sind. Ja, und nach den 15 Kilometern, die wir dann da eben den Drittel des Umfangs des Caldera-Randes langgefahren sind, sind wir dann rechts abgebogen und dann wieder runtergedüst. Da die Straße hatte dann keine Serpentinen, aber war trotzdem jetzt gar nicht so steil, weil der Berg da halt einfach nicht so wahnsinnig steil ist. Also man ist da straight den Berghang runtergefahren. Alle Straßen führen da eigentlich mehr oder weniger auch, wenn man sich auf die Karte anschaut, einfach straight den Berg runter in alle Richtungen. Aber das war schon auch in Ordnung. Das war eigentlich wirklich eine wunderbare Abfahrt. Generell habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass die Straßen auf Bali ein bisschen besser waren als die auf Java. Wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, lässt der Tourismus hier halt doch vielleicht auch ein bisschen Geld liegen und sorgt dafür, dass sie die Straßen in besserem Zustand halten können. Und insofern war das cool, ja. Es war natürlich auch ein bisschen kühl, also oben schon, aber vor allem dann beim Runterfahren. Und ich musste erstmal so richtig mein neues Langarm-Shirt anziehen, das ich ja mir damals mit nach Da Nang habe bringen lassen von meinen Eltern nach Vietnam. Aber seit Vietnam habe ich es eigentlich noch gar nie gebraucht. Deswegen war das jetzt eine ganz schöne Gelegenheit, aber wahrscheinlich auch die letzte für die nächsten 2-3 Monate. Naja, schauen wir mal. Jedenfalls haben wir dann auf dieser Abfahrt in der Mitte tatsächlich auch nochmal einen kleinen Einspieler aufgenommen. Ja, wir düsen jetzt hier gerade wieder den Vulkan runter, vom Kraterrand runter bis zum Meer, mehr oder weniger, zur Ostküste von Bali. Und es sind halt so kleine Sträßchen, die einfach straight runtergehen, ohne jegliche Serpentinen und gar nichts. Aber es ist auch nicht so steil. Teilweise kann man wirklich schön mit 30 bis 35 km/h rollen, ohne bremsen und treten zu müssen. Aber was der absolute Wahnsinn ist, also man fährt halt wieder durch Dörfer vor allem, kleine Dörfer, es reihen sich wieder Häuschen ans Straßenrand, aber vor allem wahnsinnig viele hinduistische Tempel. Ich hätte nicht gedacht, dass das in Bali so präsent ist, dieser Hinduismus. Ich meine, es ist nicht, dass da hin und wieder halt mal ein Tempel steht, wie auf Java eine Moschee, sondern wenn man hier durch die Dörfer fährt, ich habe das Gefühl, es gibt mehr kleine Tempel als Wohnhäuser. Jedes zweite Grundstück hat so ein Tempel oder ich weiß nicht, ob die da teilweise einfach im Garten haben. Ich bin nicht so ganz sicher, ob das quasi Tempel sind, die unabhängig von den Einfamilienhäusern für die Öffentlichkeit da stehen oder ob jeder einfach seinen Tempel im Garten hat. Aber wirklich einer nach dem anderen. Immer so halt so eine Grundstücksgröße und da stehen dann ganz viele kleine und größere Pagoden mit diesen schwarzen Strohdächern.
Ja, und zusätzlich gibt es im Vorgarten immer noch so eine Art Schrein oder weiß nicht, ob das ein Grab teilweise auch ist oder ein Mini-Tempel, den man im Garten stehen hat. Ja, aber zusätzlich dazu, zusätzlich zu den grundstücksgroßen Tempelchen.
Ja, ist echt beeindruckend, wie präsent dieser Hinduismus hier ist. Und es ist auch wirklich, du hast ja gestern schon gesagt, Belinda, zu mir, dass es echt auch ein ganz anderes Erscheinungsbild des Hinduismus ist, als man es in Malaysia hatte. Dort ja vor allem Inder halt. Ich weiß nicht genau, wie es in Indien wäre, aber in Malaysia war es ja so, dass die hinduistischen Tempel immer sehr bunt waren. Die hatten dann einen zentralen Turm, wenn man möchte. Und auf diesem Turm waren ganz viele knallbunt bemalte Figuren angebracht ringsum. Und es war generell einfach alles sehr, sehr bunt bemalt bei diesem Tempel und eben ganz viele, ja, viele Figuren, wirklich als kleine Statuen im Prinzip. Und hier ist doch die vorherrschende Farbe schwarz, schwarzer Stein, dunkles Holz. Das Stroh, mit dem die Dächer und die Pagoden gedeckt sind, ist auch schwarz. Ich weiß gar nicht, müssen wir mal noch recherchieren. Vielleicht können wir das noch nachreichen, was es damit auf sich hat, ob das überhaupt Stroh ist. Aber es sieht aus wie schwarzes Stroh. Ob sie das irgendwie ankokeln oder so, um's zu trocknen und haltbarer zu machen. Ich weiß es nicht. Und ja, halt alle wahrscheinlich halt auch Vulkangestein hier in erster Linie, deswegen schwarz. Und es gibt auch nicht so viele Figuren. Also wenn ich jetzt hier gerade, wir stehen gerade neben dem Tempel, es gibt so ein Relief, so ein Relief halt an dieser Pagode, aber nicht richtige Statuen. Also es ist wirklich anders.
Also in den größeren Tempeln gibt es auch bunte Statuen und viele Statuen auch tatsächlich, bei den kleineren jetzt hier eher nicht. Es scheint hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es ursprünglicher nennen sollte, zu sein. Also die Tempel sehen alle ein bisschen älter aus, beziehungsweise selbst die in den Gärten stehen, die kleinen und wahrscheinlich neu gebaut sind, sind nach dem alten Stil gebaut. Also so, man stellt sich so eine Mini-Angkor Wat-Ruine und so ähnlich vom Stil her sieht dann der Tempel aus. Einfach, und das war natürlich in Malaysia ganz anders. Also hier ist alles eben so. Also hier sieht jeder Tempel auch ein bisschen wie so eine alte Ruine aus. Meistens sind die oder viele der Ruinen in Südostasien wie Angkor Wat sind ja auch hinduistisch gewesen, also hinduistische Tempel. Und entsprechend sieht es dann hier auch überall so aus, aber die neuen werden auch eben in diesem Stil gebaut. Ja, die Tempel werden auch genutzt bei einem besonders großen und spektakulär aussehenden in Kintamani, dem Dorf oben am Caldera-Rand, wollten wir sogar rein, aber einerseits kam dann einer und ich glaube, der wollte uns weismachen, erstmal ohne Sarong kommt man nicht rein, hatten wir nicht dabei und dann hätten wir noch ein Ticket wahrscheinlich gebraucht, nicht ganz sicher, dann haben wir es halt gelassen. Ja, außerdem haben wir teilweise Leute beobachtet, die da Dinge vor den Tempel gestellt haben oder reingetragen haben. Das sind, ja, im Grunde so Blumengestecke oftmals oder auch so kleine 10x10 cm große flache Körbchen aus Palmblättern per Hand so geflochten, wo man dann Blumen reinmacht, teils auch Sachen wie Reis oder auch Kekse, teils auch Zigaretten oder andere komische Sachen. Dann wird oft auch noch ein Räucherstäbchen angezündet und reingelegt. Und diese Dinge, die liegen halt überall rum, also vor Tempeln, in Tempeln, vom Haus, am Straßenrand, mitten in der Hofeinfahrt, auch auf dem Tresen von Lebensmittelläden, auch hier bei unserem Bungalow vor der Zimmertür ist oben in der Ecke so ein extra Platz eingerichtet, wo was drauf liegt tatsächlich. Das sind sogenannte Chanang Sari, also Opfergaben, um eben traditionell Götter und böse Energien milde zu stimmen oder irgendwelche Sachen damit zu weihen, andere wiederum auch, die man wieder benutzt. Und genau, die werden dann von gläubigen Hindus mehrmals täglich gebastelt und aufgestellt. Und dann werden die am Ende des Tages, wenn sie nicht verweht wurden vom Wind oder irgendwelche Tiere, Hühner oder was weiß ich, was rumrennt, die das aufgegessen haben teilweise, werden sie dann eben eingesammelt, weggefegt und in den Müll geschmissen. Tatsächlich wird hier die Opfergaben nicht gegessen. Ich habe nochmal nachgelesen, in Vietnam war es ja auch so, dass jeder so seinen Familienschrein hatte und Bananen oft dahin gelegt wurden. Dort werden sie scheinbar selbst gegessen.
Vietnam ist aber auch eher Buddhismus und weniger Hinduismus, oder?
Ja, aber die Opfergaben und Schreine da sind eher so eine Art Tradition, Volkstradition, als wirklich eine religiöse Sache. Und hier in Bali ist es aber schon ein spezielles Ding für den balinesischen Hinduismus. Und genau, hier darf man es scheinbar nicht selber essen. Es wird nicht als gut oder respektvoll oder sonst was angesehen. In Ordnung ist es aber, wie gesagt, wenn Tiere das essen und manche der Tiere, die das essen, sind hier auf Bali tatsächlich vermehrt wieder Hunde. Also auf Java waren Hunde quasi nicht vorhanden. Weder Straßen noch Wachhunde, also maximal eine Handvoll davon habe ich jetzt auf Java gesehen. Das war ja sehr auffällig eigentlich und erstaunlich, weil das war ja sonst in Südostasien nicht der Fall. Stattdessen gab es tatsächlich viele Katzen, aber die stören eigentlich nie, würde ich mal behaupten. Vielleicht mal, wenn man was isst, weil Katzen da ein bisschen hartnäckiger sind und auch auf den Tisch springen und man das Essen dann zur Seite nehmen muss. Aber gut, damit kommt man noch klar. Auf Bali ist es jetzt aber so gewesen, dass es wieder Straßenhunde gibt. Das war sehr auffällig von Beginn an eigentlich. Gibt übrigens auch wieder mehr Äffchen, also Makaken, aber noch mehr Straßenhunde. Und da hatte ich eben auch ein bisschen Angst bei der Abfahrt, dass plötzlich einer irgendwie wieder aus dem Hof springt und man eine Vollbremsung hinlegen muss. Vor allem, weil die Abfahrt ja so angenehm war, dass man eben mit größer 30 km/h angenehm den Berg runterrollen kann. Aber scheinbar ist es so, wenn man eben nicht in die Pedale tritt und seine Füße nicht bewegt und dann eben mit größer 30 km/h den Berg runterrollt, also im Prinzip genauso schnell wie die Roller auch, dann haben die Hunde auch nicht so den Trigger, dass man was anderes ist wie die ganzen Roller, die sie ja gewohnt sind und mit denen sie offenbar kein Problem haben.
Und dann, als wir unten angekommen sind, also auf 200 Meter Höhe noch über dem Meer, haben wir dann eine Unterkunft bezogen, und zwar die, die wir ganz am Anfang in der Begrüßung zu dieser Episode bereits beschrieben haben, diese rustikale Holzunterkunft, wo wir jetzt im Moment hier gerade auch diese Podcast-Episode aufnehmen, unter diesem leicht gewölbten Holzdach und mit Palmen vor der Tür, die mit weißen Vorhängen schön geschmückt ist. Ja, und machen hier eben mal wieder einen Ruhetag. Der erste Ruhetag tatsächlich seit Yogyakarta. Und von hier sind es jetzt noch ungefähr 25 Kilometer bis zu der Fähre, die uns dann auf die nächste Insel bringen wird. Das heißt, wir haben jetzt quasi Bali in ja, 3 bis 3,5 Fahrtagen mehr oder weniger schon durchquert. Oder am Ende werden es 3 bis 3,5 Fahrtage sein, sagen wir so. Und diesen Ruhetag haben wir jetzt zum einen eingelegt, um diese Podcast-Episode zu produzieren, aber schon auch vor allem wegen meiner Luftmatratze, die ich ja seit Dubai mit mir rumschleppe und seit Dubai benutze, denn davor hatte ich ja die von VD und die ist dann irgendwann kaputt gegangen. In Dubai habe ich mir dann am Decathlon eine neue gekauft und die hat jetzt eigentlich wunderbar gehalten, 2 Jahre lang, bis dann irgendwann im Süden von Malaysia sie angefangen hat, nachts langsam platt zu werden und ich dann nachts immer einmal neu aufpusten musste. Und dann hätte ich eigentlich schön in Singapur die Gelegenheit gehabt, mir eine neue zu kaufen. Aber ich dachte halt, na gut, einmal nachts aufpumpen, das kriege ich notfalls noch hin und vielleicht finde ich ja mal noch irgendwo ein großes Wasserbecken, wo ich irgendwie das Loch suchen kann und dann flicken kann. Und am Anfang von Java war das eigentlich auch noch alles in Ordnung soweit, dass ich halt nur einmal nachts nochmal nachpusten musste, bis ich dann irgendwann in Yogyakarta angekommen bin und dann halt in der Nacht zuvor dann schon irgendwie anfangen musste, alle 20 Minuten oder so neu aufzupusten. Und damit war das dann nicht mehr in Ordnung. Und in Yogyakarta gab es nochmal den letzten Decathlon mehr oder weniger entlang unserer Route nach Osten in Indonesien. Aber dort hatten sie die Matte nicht und es hätte irgendwie ewig gedauert, sie zu bestellen. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier in Bali vorhin tatsächlich heute Vormittag nochmal mit einem Grab-Roller nach Denpasar reingefahren. 40, 50 Kilometer hat 5 € gekostet und habe mir dort dann in einem Camping-Store eine Nature-Hike-Matte gekauft. Ist, glaube ich, ein chinesischer Hersteller. Ich hoffe, ja, dass die mir dann entsprechend auch jetzt wieder das Zelten komfortabel macht, weil das schon echt unangenehm war in den letzten paar Nächten, die wir gezeltet haben. Wir haben das unter anderem deswegen jetzt auch auf Bali und die letzte Nacht auf Java gar nicht mehr gezeltet. Aber ja, ich denke, das wird uns jetzt wieder mehr Flexibilität ermöglichen. Freue ich mich schon wieder drauf, dass Zelten auch wieder Spaß machen kann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren mit dieser Matte, wenn ich Glück habe.
Ja, hoffen wir es. Der nächste Decathlon in Luftlinie nach Südosten gibt es nämlich erst wieder in Sydney. Das ist noch ein ganzes Stück. Ja, wir stehen jetzt, wie gesagt, schon kurz vor der nächsten Insel. Das ist die Insel Lombok. Die nächste Episode wird aber mindestens schon von der übernächsten Insel wohl kommen, denn Lombok ist noch kleiner als Bali. Das heißt, da sehen wir dann hoffentlich noch schneller durch. Bevor wir jetzt aber ganz mit der Episode abschließen, gibt es noch eine kleine Ankündigung zu machen.
Ja, wir produzieren jetzt ja hier seit 3 Jahren und 84 Episoden diesen Podcast und stellen das alles völlig kostenlos ins Netz. Ist quasi ja nur so ein Hobbyprojekt, das unsere Reise hier begleitet. Aber damit ist jetzt Schluss. Ab jetzt nehmen wir nämlich auch euer Geld. Also naja, nein, es ist einfach folgendermaßen. Es gibt einfach mehrere Beobachtungen, die wir gemacht haben. Erstens, fast jeder Radreisende, der irgendwie open-end unterwegs ist oder so lange unterwegs ist wie wir, der hat irgendwo einen virtuellen Klingelbeutel aufgestellt. Nur wir bisher nicht. Zweitens, im Alles gesagt Podcast der Zeit war neulich Philipp Banse zu Gast, Podcast Urgestein und Host der Lage der Nation. Und der hat da allen, die jetzt in der heutigen Zeit einen neuen Podcast starten, im Prinzip empfohlen, stellt einen Klingelbeutel auf. Warum auch nicht? Also auch wenn da jedenfalls am Anfang oder vielleicht auch immer nicht viel bei rumkommt, wenig ist besser als nichts. Und für die Motivation allein schon sind auch einfach nur kleinste Beträge teilweise schon einfach sehr viel wert. Und drittens, die dritte Beobachtung ist, dass uns neulich sogar mal jemand tatsächlich angeschrieben und gefragt hat, ob sie uns nicht mal einen Kaffee oder sowas spendieren kann. Da ging es zwar weniger um unseren Podcast, sondern eher um die Google Route Map, also unsere Routenkarte auf Google Maps, die wir mit allerlei für Radreisende vielleicht hilfreichen Zusatzinfos ausgestattet haben. Und die fand sie wohl hilfreich und deswegen hat sie uns angeschrieben und gefragt, ob sie uns was spendieren kann. Und wir mussten dann halt irgendwie sagen, nö. Kann man nicht. Man kann uns leider nichts spendieren. Keinen Kaffee, keine kleinen Geldbeträge, kein gar nichts. Und ja, das war ja irgendwie auch blöd.
Ja, daher haben wir jetzt einfach mal einen PayPal.me-Link eingerichtet, wo man uns einen ausgeben kann. Also wahrscheinlich eher nicht einen Kaffee, mag ich zumindest nicht so sehr, aber ein anderes Getränk. Egal was, geht ja nur um irgendwelche kleinen Sachen. Wenn man uns unterstützen und motivieren möchte, weiter diesen Aufwand für den Podcast zu betreiben, dann könnt ihr das jetzt eben ab sofort tun. Also der Link ist paypal.me/zweiradlertouren, also zusammengeschrieben und ohne Bindestrich. Den findet ihr auch auf unserer FAQ-Seite unter Unterstützen, wo man auch andere Möglichkeiten findet, wie man uns unterstützen kann übrigens. Der Podcast, der bleibt natürlich weiterhin kostenlos abrufbar, immer wie Open Source im Prinzip eben auch. Das wollen wir auf jeden Fall so beibehalten, ist klar.
Ja, das schon, aber das gute Gewissen, unserem Podcast hier einfach nur kostenlos anzuhören, das ihr bisher haben konntet, weil es ja gar nicht die Möglichkeit gab, uns was zu spenden, das gibt es jetzt halt nicht mehr. Und noch schlechteres Gewissen solltet ihr haben, wenn ihr uns nicht nur kein Geld gegeben habt, sondern uns auch noch nie auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl bewertet habt oder irgendwie euren Freunden und Familien und Bekannten weiterempfohlen habt. Denn dieser Gefallen, der kostet ja nicht mal irgendeinen Cent.
Aber keine Sorge, wie gesagt, erstens bleibt der Podcast weiterhin auf alle Zeit für jedermann kostenlos und zweitens haben wir auch weiterhin nicht vor, euch in jeder einzelnen Episode um finanzielle oder nicht finanzielle Unterstützung zu bitten. Einfach deswegen, weil es uns auch als Hörer von anderen Podcasts, die das wirklich in jeder Episode tun, schon ein bisschen nervt. Und deswegen machen wir das jetzt hier einmal groß und dann erstmal nicht wieder. Aber wenn wir jetzt hier schon mal dabei sind, gibt ja auch noch andere Möglichkeiten der Unterstützung und Motivation für uns, die wir noch nicht genannt haben. Und eins davon ist zum Beispiel einfach ein persönliches Feedback zu geben, Anregungen zu geben oder auch Fragen zu stellen. Das geht jederzeit zum Beispiel per E-Mail an hi@zweiradlertouren.de.
Ja, und auch das sagen wir nicht am Ende jeder einzelnen Episode, dass ihr uns da gerne Feedback und so weiter oder Fragen schicken könnt. Aber das gilt natürlich trotzdem für jede einzelne Episode im Prinzip immer. Es steht auch in unseren Shownotes unten immer drin. Also wir freuen uns da immer über jegliche Art der Rückmeldung und der Interaktion mit unseren Hörern und des Feedbacks, positiv wie negativ, Anregungen, Fragen. Wie gesagt, wir finden es halt nur nervig, das in jeder einzelnen Episode immer wieder neu zu sagen. Deswegen sagen wir es jetzt einmal, aber das heißt nicht, dass uns eure Meinung oder euer Feedback nicht interessiert. Ganz im Gegenteil.
Genau, das war jetzt einmal etwas ausführlicher und in den nächsten Episoden werden die Verabschiedungskapitel dann wieder ein bisschen kürzer und knapper.
Ja, und dann sage ich jetzt nur noch danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Thank you.